Marco.
Ja.
Weißt du was? Ist es nicht toll? Also, wie lange kennen wir uns jetzt? Realistisch, wie lange kennen wir uns?
Seit du Filmstarts warst, glaube ich, noch da angefangen hast als Videoredakteur. Das muss 2016 gewesen sein.
Richtig. Wann haben wir das erste Mal zusammengearbeitet?
Als du ein Video von mir zu Rogue One übersetzt hast ins Englische.
Nein, ich meine, als wann haben wir richtig zusammengearbeitet? Also.
Ja, ich hätte gesagt, das ist eine richtige Zusammenarbeit davor. Wir haben nur mal so Meetings gehabt. Es war zu einem Livestream, zu einem Serienfinale.
Nee, zu einem Staffelfinale sogar noch.
War das noch ein Staffelfinale?
Ja, das allererste Mal, dass wir richtig zusammengearbeitet haben, dass wir uns so in person kennengelernt haben,
ja,
war Game of Thrones Staffel 7 Finale.
Ja.
Wo wir dann noch zurückgeblickt haben auf Highlights aus ganz Game of Thrones. Und danach, ein Jahr später, haben wir zusammen, war das ein Jahr oder zwei Jahre war Pause, glaube ich, dazwischen, haben wir über das Finale von Game of Thrones Staffel 8 gesprochen.
Das waren zwei Jahre dazwischen, 2019 dann.
Genau. Ich habe dich danach sogar noch weggefahren nach dem Stream, weil ich einen Tag später in Urlaub gefahren bin, wenn du dich noch dran erinnerst. Ich habe dich zu einer Kollegin gefahren, der Laura.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Und das Ding ist, lange Rede, kurzer Sinn, in meinen Videos gebe ich ja gerne mal Shoutouts an unsere YouTuber und so weiter, Freunde. Zum Beispiel, ich habe, als ich den Film Man gesehen habe, habe ich Alpa einen Shoutout gegeben, weil er einen Satz gesagt hat, der so gut war, dass ich fast sauer war, dass er mir nicht eingefallen ist. Aber manchmal fassen Leute einfach Sachen so geil zusammen, dass du nichts anderes machen kannst, als die zu zitieren. Aber man zitiert sie auch. Also man gibt die Credits raus und sagt, das hat die Person gesagt. Und Alpa hat gesagt, Man ist ein Film, ist ein A24-Film, der sich anfühlt wie eine Parodie auf A24-Filme. Und er hat so recht. Das ist so krass, er hat so recht. Und halt Respekt, wem Respekt gebührt. Und bei dir ist es krass witzig. Ich wollte dir schon immer mal einen Shoutout geben. Hab's aber nie gemacht. keine Ahnung warum.
Hab's auch nie gemacht.
Hab's nie gemacht. Aber jetzt wurde es Zeit. Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt, dass ich dir jetzt einen Shoutout in meinem Video und sogar auf Instagram gegeben habe.
Ja, ja, ja.
Und zwar, House of the Dragon ist zurück. Ich habe mit dir die erste Folge zusammengeschaut bei einem mega geilen Event, darüber können wir auch gleich noch reden.
Der zweiten Staffel.
Genau, der zweiten Staffel, Premiere. Und als ich nach Hause gekommen bin, ich wusste ja, du hast ja sogar bei mir gepennt und dann warst du wieder in München. Und ich habe YouTube refreshed, weil ich will immer deine Essays dazu sehen. Und mein Video war schon draußen, bevor deins draußen war.
Ich habe so lange an diesem scheiß Video gesessen.
Ich weiß. Und was ich einfach sagen will ist, ich guck ja deine Videos. Ich weiß ja nicht, ob du meine Videos guckst, aber ich guck ja deine Videos.
Ich geb dir so oft Credit für deine Videos. Ich sag dir das so oft, wenn ich deine Videos sehe.
Ich weiß, dass du mir genau einmal einen Credit gegeben hast. Und das war aber so richtig einen Credit gegeben hast. Und das war, bevor wir diesen Podcast gestartet haben überhaupt. Aha. Und das zu einem Video, wo ich dachte, nee, und da hast du tatsächlich ein Zitat von mir bei WhatsApp geschickt. Das habe ich nie vergessen.
Ja, was war das nochmal?
Das war mein Video zu Mortal Kombat 2.
Aha.
Und da hast du gesagt, ich lach mich gerade schlapp. Da hast du das Zitat, Eve, ist das überhaupt noch ein Film? Naja, theoretisch gesehen hat eine Kamera draufgehalten. So. Und
ich vergesse, aber das heißt, es ist so gut.
Und da habe ich mich voll gefreut. Und danach hast du sogar gesagt, spar dir solche Gags auch bitte für den Podcast. Ja. Und mir ist einfach klar geworden, ich bin ja eigentlich so ein, ich würde mich als Noob in der Welt von Westeros bezeichnen. Das bedeutet, ich habe kein Extrawissen abseits von den Serien, die es gibt. Ich habe sie auch nicht so häufig gesehen wie die meisten. Ich habe das Gefühl, hier Alpa und Jonas, die können das alle auswendig. Die können es wahrscheinlich hochvalyrisch sprechen. So, das ist richtig krass. Und ich habe davon mega Respekt. Ich habe die Serie Staffel 1 bis 6 gebinged in 3 Wochen, bevor ich angefangen habe, Staffel 7 zu covern. Und es waren die geilsten 3 Wochen ever. Also ich dachte auch, schaffe ich das in 3 Wochen? Aber da habe ich war vor den 3 Wochen durch. Also ich konnte nicht aufhören, es zu gucken. Und außer der Red Wedding kannte ich keine Spoiler. So. Und es war krass. Es war unfassbar krass. Aber dann ist auch gleichzeitig etwas passiert. Als ich angefangen habe, die Serie zu covern, wurde das richtig zu einem Ritual von mir, deine Videos dazu zu gucken. Weil ich finde deine, und das sage ich ohne Spaß, und damit will ich deine andere Arbeit gar nicht kleinreden, aber ich halte deine Game of Thrones Videos für deine besten Videos. Also generell deine Westeros Videos halte ich, also die stehen für mich außer Konkurrenz zu den anderen Videos, die du machst. Und das liegt aber halt auch daran, ich glaube, man ist immer richtig gut, weil du, dein Kanal heißt Nerdkultur und es ist der Inbegriff von Nerdkultur, was du machst mit den Game of Thrones Videos. Das ist so krass Nerdkultur, weil du machst aus Game of Thrones und aus Westeros zusätzlich noch mal ein Metamythos. Und das erreichen nicht viele. Deswegen ist für mich, ich war damals, als ich so Walking Dead Aficionado war, habe ich immer Walking Dead geschaut und danach The Talking Dead. Weil ich wollte dann auch wirklich diese Gespräche über die Episode bla bla haben. Mhm. Aber bei mir ist es, ich gucke Game of Thrones, ich gucke House of the Dragon und danach muss das Marco-Video her. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn dein Video jetzt nicht bald kommt, ja, ich mit einer Mistgabel. So.
Ist da einer von denen, die unter die Videos schreiben, wo bleibt das neue Video?
Ja, ich hasse das ja selbst, weil ich krieg das auch andauernd. Wo bleibt das Video, wo bleibt das Video? Und ich bin schon schnell. That's what she said.
Ich gebe mir halt Mühe. That's what she said. Um ganz kurz zu dieser Premiere zurückzukommen, als wir davon nach Hause zu dir
fahren. Darfst du mich Danke sagen?
Ich wollte gerade sagen, als wir nach Hause zu dir gefahren sind und du mir das ersten Mal in meinem Leben gesagt hast, wie sehr du meine Game of Thrones Videos liebst, da bin ich dahin geschmolzen. Ich dachte, wo kommt das denn jetzt aber her? Ich hatte gar keine Ahnung. Ich war so gerührt. Wir machen jetzt so lange schon den Podcast. Ich habe das noch nie von dir gehört und ich habe mich ein bisschen in dich verliebt, Eve.
Und du hast sogar etwas geschafft.
Vielen Dank dafür.
Und du hast sogar
Vielen
etwas
Dank dafür. Ich habe gesagt.
Und du hast etwas geschafft, was du sonst nicht schaffst in Videos, wo ich nicht deiner Meinung bin. Weil weißt du, ich habe mir dein Last Jedi Video sogar häufig angeguckt und ich habe das Gefühl, ich sitze daneben mit Stift und Block und will so Gegenargument bringen. Weißt du so? Also ich bin da schon ready für.
Ich kenne das.
Weißt du? Und ich bin ja nicht der größte Fan von Game of Thrones Staffel 8. So bin ich nicht. Und ich habe mir letztens noch mal dein Video angeguckt zu The Long Night. Und das war ja die Folge, das ist die ich am wenigsten verzeihe in ganz Game of Thrones.
Ja.
Aber ich finde dein Video trotzdem klasse, muss ich sagen. Also ich mag dieses Video.
Ja.
Man merkt halt aber auch bei Game of Thrones, da merkt man deine richtige Nerd-Liebe. Weil ich finde, in deinen anderen Videos, egal zu was, du wirst ja auch, was ich gut finde, du wirst ja sehr handwerklich und gehst auch sehr aufs Handwerk der Filmemachen ran. Aber was dich wirklich, was diese Videos so krass unterscheidet, und ich weiß nicht, also ich hoffe, dass die Fans das jetzt auch irgendwie kommentieren oder sonst was. Jedenfalls, ich kann sagen, was ich an diesen Videos so viel geiler finde, ist das, was ich davor gesagt habe. Du zitierst Mythen aus Westeros und passt und packst sie dann auf die Inszenierung und auf die Figuren. Und das ist etwas, was so geil ist, als wenn das auf der Blu-ray drauf sein könnte. Weißt
extra,
du?
Ne? Das ist geil, es fühlt sich manchmal so an, weil es so wertfrei ist.
Weil ich lieb's ja, also das ist ja etwas, wir sind ja beide auch nicht die größten Star Wars Prequel-Fans. Und ich habe diesen Vergleich mal gebracht. Es gibt eine Szene in den Prequels, die mögen sehr viele, aber ich finde sie nicht nur gut, ich finde sie ja brillant. Und das ist die eine Szene, die ich aus einer ganz, ich glaube, ich finde sie besser, aber aus einem anderen Grund, als viele andere sie geil finden. Und das ist...
Darf ich raten?
Ja, bitte.
Palpatine, Anakin in der Oper?
Ja.
Ja.
Und ich finde sie nicht brillant wegen dem Schauspiel oder den CGI-Sets oder irgendwas. Auch nicht mal wegen den Performances, obwohl Ian McDermott immer der Shit ist. Egal, wie schlecht der Film ist. Er ist immer der Shit. Nee, ich liebe das, weil das ist die einzige Sequenz innerhalb von Star Wars, wo eine Mythos-Box aufgemacht wird. Eine richtige Mythos innerhalb der Welt von Star Wars, die wir nie gesehen haben, aber die eine Legende ist, mit Zusammenhang auf das, was gerade passiert. Aber was ist da wirklich passiert, das wissen wir nicht. Und es ist wirklich, und es ist eine Legende, eine richtige Legende, von der wir nicht mal Teile miterlebt haben. Das ist wirklich so eine Sith-Legende. Und ich mag's, wenn Serien ihre eigenen Mythen und Legenden haben. Und um diesen Zirkelschluss jetzt zu finden für das viel zu lange Intro, ich finde, dass du Legenden aus Westeros erzählst. Und das ist das, was ich so geil finde.
Oh, ja. Ich kann gar nicht mit so viel Lob umgehen. Das ist so lieb von dir. Habe ich auch sehr über deinen Shoutout gefreut. Zumal, das ist ein bisschen komisch, da haben wir auch schon drüber geschrieben, dass bei allen YouTubern gerade so ein bisschen beobachten, dass House of the Dragon im Vergleich zur ersten Staffel von vor 2 Jahren die Videos erstmal schlechter klicken, was komisch ist, weil die erste Staffel so erfolgreich war und wir auch bei den Videos gesehen haben, dass die Klicks eher zugenommen haben von Folge zu Folge.
Ja, ich fand's krass. Also ich hatte eine durchschnittliche Viewzahl von Season 1 von 70.000 unter jedes Video. Und du hast gesagt, vielleicht liegt's an der Fußball-EM. Ich glaube nicht. Weil
ich glaube ziemlich sicher, ist die EM ein ganz entscheidender Punkt.
Ich glaube tatsächlich, dass die Pause zu lang war. Das fürchte ich. Mhm. Das habe ich nämlich schon mal erlebt. Der Momentum ist ein bisschen weg.
Momentum, ja.
Ich glaube, dass der wiederkommen kann. Aber ich glaube, das Momentum ist ein bisschen weg. Und das ist
ich gebe dir recht. Momentum ist weniger. Also das ist bestimmt ein Faktor. Aber Fußball-EM in Europa unterschätzt es nicht. Wir sehen das ganz stark bei unseren Webseiten, ne? Also das hat auch, das kann ich ganz offen kommunizieren, das hat der Chefredakteur Heiko Klinge von der GameStar auf Twitter gepostet, ein Graph, dass man die Pinkelpause während dem Deutschland-Ungarn-Spiel auf unseren Webseiten einfach ganz deutlich sieht. Die Leute brechen komplett weg und man denkt ja immer, die meisten Gamer, das sind doch bestimmt keine Fußballfans. No way, nein. Es ist einfach komplett weg. In der Halbzeit geht's dann hoch und wenn du ein Video veröffentlichst während der EM im Sommerloch, YouTube hat ja eh schon Sommerloch. Ich glaube, kann es sein, dass diese Staffel auch ein bisschen früher ist im Sommer? Ja, ne?
Ja, letztes Mal war das nicht mehr richtig im Sommer. Ja. Letztes Jahr war das im Herbst. Also letztes Mal war das im Herbst.
Genau.
Also,
das ist auch ein Faktor.
Das ist ein Faktor, aber um einfach eine Gegenthese dazu zu bringen, es ist EM, jedes Acolyte-Video, das ich mache, ich weiß, das zieht eh immer gut, wenn ich ein bisschen meckere, aber es ist wurscht. Die Leute haben es aber auch mega gefeiert, wenn ich abnerde auf Westeros.
Ja, ja.
Und ich muss sagen, es lief ja damals parallel, das war eine ähnliche Situation. Ich hatte She-Hulk und ich hatte House of the Dragon. Das heißt, ich habe einmal die Woche granted und einmal die Woche gefeiert. Ja,
ja, ich erinnere mich dunkel. Ja.
Und dann war da noch Rings of Power und das habe ich so genichtst. Ja. Also das habe ich so, ja, und dieses war am uninteressantesten. She-Hulk und House of the Dragon waren aber zwei Sachen, die mega gut performt haben, jede Woche. Mhm. Und das eine war absolute Positivität und das andere war absolute Negativität. Und eigentlich ist es jetzt so ähnlich mit Acolyte und House of the Dragon, dass ich wirklich so überrascht bin, dass The Boys bei mir gerade besser klickt als House of the Dragon.
Ja, aber vergiss auch nicht, Deutschland ist, ich weiß nicht, ob der Stand noch stimmt, aber ich sage das seit Jahren, seit ich diesen Funfact mal gehört habe. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, in dem Prime Video der größere Streaming-Anbieter ist als Netflix. In jedem anderen Land ist es Netflix oder in jedem relevanten Land, aber nicht in Deutschland, weil wir Deutschen, wir wollen auch Pakete dazu haben. Uns reicht nicht der Streaming-Service, da muss es auch Pakete umsonst geliefert werden. Wir sind Effizienzweltmeister. Irgendwie passt das da. Und The Boys ist halt eine der aller erfolgreichsten Prime-Serien, zusammen mit Reacher. Ich glaube, Reacher hat es mittlerweile überholt, aber davor war es noch The Boys. Was halt interessant ist, weil Rings of Power ja im Vergleich dazu doch nicht ganz so gut funktioniert. Wir werden es beobachten bei House of the Dragon. In meiner Social Bubble ist es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass die Amerikaner genauso über House of the Dragon reden wie davor auch. Das kann aber auch
selbst
sein, dass
da, ich habe mir einfach verfälscht. Aber selbst da habe ich mir mal die Viewzahlen angeschaut, so von den Amerikanern damals.
Aha, okay.
Es läuft nicht so gut bei denen. Also es läuft immer noch gut, aber wenn ich das vergleiche mit vor 2 Jahren, weil es gibt ein paar YouTuber, die ich auch gerne gucke, die das auch damals besprochen haben. Und da hattest du dann so nach einer Stunde, zwei, spätestens 100.000 oder sonst was. Gut, auch ein größeres Audience als hier in Deutschland, muss man einfach sagen.
Aber da redest du aber von Alt-Shift-X, oder?
Nee.
Alt-Shift-X ist da, glaube ich, der größte
Gamer. Den meine ich gar nicht.
Der hat solche View-Zahlen.
Na, ich rede von generellen Film-YouTubern. Okay. Ah. Und Und jetzt gucke ich, das, was sie so früher in paar Stunden gemacht haben, machen sie jetzt in einem Tag zwei. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Ich meine, bei den Viewzahlen, die die haben, ist es eh scheißegal, weil es läuft halt mega geil. Aber denen persönlich wird es auch auffallen, wo sie sagen, what? Also wir denken uns, boah, das sind Viewzahlen, wenn ich die habe, das ist mir eh scheißegal. So. Ja. Aber House of the Dragon, die Viewzahlen auf YouTube gehen gerade generell runter, was ich schade finde. Und gerade deshalb umso mehr trotzdem Videos dazu mache, weil das ist eine Serie und ich glaube, damit können wir schon mal zum Kurzfazit kommen. Ey, das ist eine Serie, auf die ich wirklich hungrig war. Also, weil so viel, du und ich, wir sprechen ja häufig darüber, was ist eine Serie, was ist Content, ja, und das ist für mich, also, und egal, selbst wenn du Acolyte magst, ja, ich finde, da kann man richtig den Unterschied erkennen zwischen Content und einer Serie oder einer oder etwas Cinematischem. Ja. Und House of the Dragon, zumindest die erste Folge, die habe ich jetzt gesehen, hast du ja auch, ich glaube, du hast keinen Screener gehabt für mehrere, oder?
Doch.
Oh, hast du schon mehr gesehen?
Ja, tatsächlich. Aber
wie viel hast du gesehen?
Ich will natürlich nicht spoilern. 4 Folgen.
Wovon die halbe Staffel.
Die halbe Staffel, wovon die vierte nicht fertig war. Ich glaube auch nur die vierte. Die anderen waren fertig. Die vierte war noch mit Work in Progress, Special Effects, aber nur ganz wenige. Okay, also ich glaube, wenn die das nicht dazu geschrieben hätten, hätte ich das nicht mal gemerkt.
Okay, also was ich sagen kann ist, das ist anspruchsvoller, qualitativ hochwertiger, nicht Content, sondern das ist Entertainment. Das ist für mich das, wohin sich eigentlich Serien entwickelt haben eine Zeit lang, gerade auf HBO, mit sowas wie Sopranos, mit sowas wie Sons of Anarchy und so weiter und so fort. Das ist für mich, hat mich wieder daran erinnert, dass Serien eigentlich so das neue Kino sein können. Und Acolyte erinnert mich daran, ja, wir brauchen was für unseren Streaming-Service von einer beliebten Brand. Ey, aber weißt du, wir reden ja auch häufig so über Fankultur und sind Fans, sag ich mal, nicht bereit zu vergeben oder sonst was. Und ich finde eigentlich sind so die Fans aus dem Game of Thrones Lager ein ganz gutes, positives Beispiel. Weil überleg mal, der Backlash war ja gigantisch gegen Game of Thrones Season 8. Extrem. Und ich kann einfach nur aus der Ich-Perspektive sprechen. Als angekündigt wurde, wir haben fast zeitgleich zwei Fantasy-Serien. Und zwar eine ist Herr der Ringe und eine ist House of the Dragon. Ich hatte den Nachgeschmack von Season 8 noch im Mund und habe mich nicht wirklich gefreut auf House of the Dragon. Muss ich aber sagen, ich habe mich nicht drauf gefreut. Und auf Rings of Power habe ich mich ziemlich gefreut und da war echt Interesse da. Ja. Und schon so nach 2 Wochen, ey, du liest überall in Social Media, wie geil House of the Dragon ist und mir ging es genauso. Also es war bei mir genau das Gegenteil. Die eine Serie hat mich so krass überzeugt und so krass auch wieder zurück in die Welt von Westeros entführt, weißt du? Dass ich so drin bin und selber jedes Szenenbild am liebsten auseinanderpflücken will mit was ist hier der Subtext, mit was sind hier die Intentionen und so weiter und so fort. Und das andere war Rings of Power. So. Und ja, deswegen, also ich finde, man kann, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Fans auch krass zurückgewinnen kann, aber musst du halt Qualität liefern.
Wobei House of the Dragon jetzt Auftakt, zweite Staffel, leider wieder ein Beispiel dafür ist, dass sich doch die Fans ein bisschen spalten können.
Aber selbst hier höre ich aber keinen fetten Backlash, weißt du?
Backlash nicht, aber eine leichte Aufspannung haben wir ja mitgekriegt. Weißt du noch, wie wir es zusammen geguckt hatten? Mhm. Und ich hatte die Folge ja sogar schon davor gesehen. Ich habe sie da schon zum zweiten Mal gesehen, habe mich auch zum zweiten Mal drauf gefreut. Und etwas neben uns saßen die lieben Kollegen von Cinema Strikes Back, also Jonas, Xenia und Alpa saßen da. Und die waren zwar auch insgesamt immer noch begeistert, aber sie hatten diesen ganz üblen Nachgeschmack auf der Zunge, dass sie mit dem der Umsetzung von, und dazu kommen wir ja auch noch später, Blood and Cheese nicht zufrieden waren. Und das war etwas, ich habe mir schon gedacht, das war ein bisschen anders als im Original, aber ich konnte mich ja jetzt auch nicht so erinnern. Ich hatte da mich noch nicht an das Video dran gesetzt. Ich habe noch nicht recherchiert. Ich habe mir das nicht nochmal angeschaut. Aber ich kannte die Geschichte von Blood and Cheese schon. Das war jetzt nichts Neues für mich. Das war in der Folge, als man zum ersten Mal den Rattenfänger sieht, wie er die Ratten aufhängt. Und als Helena davor, unmittelbar davor, von den Ratten geredet hat, ich war so, ah ja, stimmt, das kommt auch bald. Und dann hat man den Rattenfänger gesehen und hat gedacht, oh shit, das kommt heute?
So nach dem Motto. Das ist das Krasse, weißt du? Ja. Ich bin da halt wirklich wie so ein unbeschriebenes Blatt. Mhm, ich habe da ja überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten, nichts. Zum Beispiel, mit mir kannst du das machen mit voll vielen Comics. Mhm. Weißt du, als auch als The Walking Dead lief, jetzt 11 Staffeln lang, wann immer irgendwas angedeutet wurde, ich so, oh, ich weiß, in welche Richtung das geht. Ich weiß es. Die haben zwar dann auch, die haben krass viele Änderungen gemacht, was ich sogar gut fand, weil ich will ja auch nicht alles wissen, weißt du? Genau. Das wäre irgendwie doof, wenn ich alles weiß. Ich kenne die groben Arcs, aber sie haben sich dafür sehr viele Veränderungen entschieden, was ich eigentlich ganz cool fand, dass die Zuschauer, die Fans der Vorlage sind, immer noch überrascht werden können. Aber ich hatte keine Ahnung. Und ich habe schon gemerkt, als am Anfang dieser Rattenfänger durch die Gegend gelaufen ist, dass ein paar Leute darauf reagiert haben. Und ich so, habe ich was verpasst? So. Das Ding mit mir, wenn ich Game of Thrones oder House of the Dragon mit Leuten gucke, die die Vorlage kennen, habe ich manchmal das Gefühl, habe ich was verpasst? So.
Du, weißt du, das Ding ist, man hat ja auch eine Verantwortung dann als Content Creator, wenn man weiß, wie es weitergeht.
Ja.
So, und meine Verantwortung war ja auch, in dem Wissen, was Blood and Cheese bedeutet und was Helena die ganze Zeit von Verlaina die ganze Zeit von Ratten redet, ich habe das bewusst nicht kommentiert in meinen Videos davor. Aber ich habe immer wieder davon geredet, dass sie ja offensichtlich ein Dragon Dreamer ist oder wie man das nennt. Und sie offensichtlich in dieser Version, in der Vorlage übrigens nicht, Visionen von der Zukunft hat, die mehr oder weniger eintreffen. Ne? Wie, here has to close an eye, ne? Damit den Drachen kriegt. Here has to close an eye. Also es war halt so, okay, Helena, du hast schon wieder was gemacht. Ich habe das nicht kommentiert mit den Ratten, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich habe immer mal wieder diesen Satz reingeschnitten, wenn sie von Ratten redet. Ich habe das immer wieder in dem Kontext, sie sieht die Zukunft, Leute, Achtung, Achtung. Und mehr nicht. Also nur, weil die Serie will das ja auch. Die Serie hält ja auch das Warnschild so ein bisschen ins Gesicht und du kannst es sehen oder du willst es nicht sehen. Und das ist dann meine Verantwortung als Content Creator, dass ich euch nicht zu spoilern, aber eure Augen zu öffnen, dass ihr hinseht.
Aber darin war ja, finde ich, auch Game of Thrones immer so gut. Manchmal haben die Warnschilder, die du nicht siehst, aber die du dann in der Retro-Perspektive, und ich finde, so funktionieren auch richtig gute Twists. Ja. Gute Twists funktionieren das richtig gut, dass wenn du es beim zweiten Mal guckst, das fast noch besser ist. Dass du sagst, oh, der Build-Up war eigentlich die ganze Zeit da. Erneut, Stichpunkt Red Wedding. Wenn zwei Folgen vorher oder drei hört man das erste Mal die Reigns of Castamere.
Ja.
Und da ist diese Margaery Tyrell. Und Cersei erklärt ihr, was die Reigns of Castamere für eine Bedeutung haben. Und das macht sie eigentlich sehr offensichtlich in der Szene, um ihr zu drohen, weil sie ja kein Fan ist, dass sie mit Joffrey verheiratet wird. Und dann spielen sie diesen Song bei der Stark-Hochzeit, also bei der Nicht-Stark-Hochzeit, bei der hier
Tully-Hochzeit.
Und direkt denkst du, it was at this point he knew he had fucked up. Und das ist so geil. Also es gibt, und ich finde, darin war Game of Thrones, das ist ja auch das, was viele an Staffel 8 stört, der fehlende Build-up halt auch, was Daenerys angeht. Deswegen, lass doch mal kurz Fazit machen zu, ich glaube, die Leute wissen, wie du und ich zu Westeros und House of the Dragon stehen.
Um ein bisschen nochmal anzuschließen, was ich über die Cinema Strikes Back-Leute gesagt habe, weil sie halt diesen Nachgeschmack haben, weil sie es auch anders kennen. Und das werden wir auch noch diskutieren, ob das besser, schlechter oder warum es trotzdem funktioniert ist. Ich habe dir, weißt du noch, wie ich mich zu dir rübergebeugt habe? Und das hatte ich ja auch im Video drin. Jetzt lernen sie Game of Thrones kennen. Und gemeint waren, weil das wurde ja moderiert, die Veranstaltung, waren im Kinosaal, mehreren Kinosälen. Und in unserem Kinosaal der liebe Patrice hat das ja auch moderiert für Sky und für Wow. Mhm. Und er hat halt mal so gefragt, wie viele Leute hier haben denn noch nicht House of the Dragon oder Game of Thrones gesehen? Und es gab genau zwei Leute in dem Saal, die offensichtlich dann die Begleitung von jemand anderem waren, der eingeladen war. Aber die hatten das noch nie gesehen, die hatten keine Ahnung. Ne? Gute Folge als Einstieg. Denen hat das Recap wahrscheinlich noch mehr geholfen als allen anderen Anwesenden, das man davor gesehen hat, bevor die erste Folge kam. Und da habe ich noch zu dir gemeint, jetzt lernen die Game of Thrones kennen, als der letzte Akt beginnt. Und das ist halt, wenn man auch nicht die Vorlage kennt, dass die Vorlage noch ein Stück grausamer ist und härter ist. Ganz ehrlich, ich habe einen vollen Kinosaal gesehen mit Leuten, für die es funktioniert hat. Alle waren totenstill in den letzten Minuten dieser Folge. Du hättest ein Blatt fallen gehört, eine Feder hättest du fallen gehört. Die Luft war nicht mehr im Raum und die Geräuschkulisse war richtig, also furchteinflößend. Das hat richtig gewirkt im Kino.
Und können wir doch mal dazu sagen, das muss ich einfach sagen, das ist der letzte Vergleich, den ich ziehe. Mhm. Ich habe dieses Jahr die Premiere von The Acolyte und die Premiere von House of the Dragon im Kino gesehen. Mhm. Man merkt, eins ist für Fernseher produziert. Und House of the Dragon im Kino zu sehen, generell jegliche Sachen aus der Welt, aus Westeros im Kino zu sehen, gibt einem echt nochmal einen anderen Flair.
Gänsehaut beim Intro. Weißt
ja, du noch? Das wow. Intro. Also ich hab's gemerkt, die Leute haben ja ich hab das Gefühl gehabt, bei Acolyte gab's so ein paar Mitleidsklatscher. So, Star Wars Logo. Aber als das allein die Game of Thrones Musik losging und auch der Stark Theme und sonst was, hast du richtig im Publikum gemerkt, wie das sie gerade bewegt, was auf der Leinwand passiert. Mhm. Das hast du häufiger gemerkt. So, ich habe kein Getuschel und wenn Getuschel, war es aufgeregtes, positives Getuschel. Die Leute sind richtig happy aus dem Kino gekommen. Und ich bin ja ehrlich, wenn mir was nicht gefällt, sage ich, es ist kacke. So, aber ich war so drin, ich bin jetzt so krass drin. Und deswegen finde ich es so ein bisschen doof, von den drei Serien, die ich zurzeit wöchentlich covere, die Serie, die ich am geilsten finde, am wenigsten klickt. Und das liegt nicht daran, dass ich auf meine Aufrufzahlen gucke und sonst was, sondern dass mir das so einen Spiegel gibt, oh Gott, gucken das weniger Leute als die anderen beiden. Leute, es ist so eine geile Serie gerade wieder draußen, deswegen sehe ich schon fast als meine Pflicht, als Botschafter für House of the Dragon zu agieren. Mhm. Weißt du, und dann gerade jetzt muss ich drüber reden, gerade jetzt, weißt du?
Ja, stimmt. Müssen wir den Leuten sagen. Und deswegen reden wir jetzt auch viel drüber, also nicht nur, weil wir jetzt die längste Anmod aller Zeiten hatten für unsere Verhältnisse, sondern wir werden auch jede Woche über die neuen Folgen reden, mit wechselnden Gästen in unterschiedlichen Konstellationen, damit es immer so ein bisschen frisch bleibt, aber wir werden das jetzt wieder jede Woche begleiten und vor allem als Bonusfolge begleiten. Ich will mir nicht vorwerfen lassen von Leuten, die kein House of the Dragon oder Game of Thrones schauen, warum auch immer, ihr seid selber schuld, aber okay, dass wir deswegen den Podcast ansonsten vernachlässigen, alle anderen vernachlässigen. Wir machen das als Bonusfolgen unter der Woche. Mhm. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Wenn es super schlecht klingt, dann müssen wir es vielleicht auch mal anders machen. Nein, wir sind die Botschafter, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Weißt du, um nur zu der Bedeutung von House of the Dragon zu kommen für mich, ich habe im ganzen Jahr meinen Urlaub um diesen Release herum geplant. Ich habe meinen Sommer freigehalten, weil ich wusste, irgendwann, das stand glaube ich am Anfang des Jahres noch nicht fest, kommen da 8 Wochen lang House of the Dragon Folgen. Und in diesen 8 Wochen werde ich keinen Urlaub machen. In diesen 8 Wochen werde ich mich nur um diese Serie kümmern, so gut es geht, keine anderen Themen oder Videos haben, außer jetzt bei GigaTV ist es bei mir noch. Aber das war's. Das sind 8 Wochen lang Westeros. Und drumherum plane ich meinen Urlaub. Deswegen hatte ich jetzt auch im ganzen Frühjahr relativ viel Urlaub. Weil ich habe das alles verballert, was verballert werden musste und im Winter genommen, was im Winter genommen werden musste. Aber der Sommer ist House of the Dragon Zeit. Nicht mal wegen der EM.
Und jetzt Spoiler for Spoiler.
Statt Sun for Sun. Was der eigentliche Titel der Folge ist.
Sun for a Sun, ja.
Und man könnte sie aber auch Blood and Cheese nennen. Ich glaube, sie ist jetzt schon als Blood and Cheese so bei den Fans, ja, Blut und Käse.
Ja, ist ja so ähnlich wie The Reigns of Castamere. Heißt in Fankreisen The Red Wedding.
Ja,
genau. Die Folge heißt ja auch nicht so.
Ja, stimmt. Aber The Reigns of Castamere ist ein schöner doppeldeutiger Name, ne?
Ja, ja. Oder The Purple Wedding, die hatte auch einen ganz anderen Namen.
The Lion and the Rose?
Ja, stimmt.
Ja, das war die eine der wenigen Folgen, die George R. R. Martin selber geschrieben hat. Deswegen sind sie relativ nah am Buch dran.
Ja. Ja. Das ist eine super Folge.
Das ist eine super Folge. Oder wie George R. Martin geschrieben hat, als sie ausgestrahlt wurde und alle sich im Internet gefreut haben, hat er nur getwittert, you're welcome.
Aber da habe ich mich auch wirklich so gefühlt, dass endlich mal was den Fans zurückgegeben wird, nach all dem Leid, den man da so durchmachen muss, dass dieses kleine Stück Scheiße endlich krepiert. Erneut nichts als Liebe für den Schauspieler, der wirklich einen der widerlichsten Arschgeigen der Film- und Seriengeschichte zum Leben erweckt hat. Aber ich war froh, dass dieses kleine Viech endlich krepiert ist. Also
weißt du, worüber ich bei der zweiten Folge House of the Dragon in der ersten Staffel super froh war, als ich die im Fernsehen gesehen habe?
Ja, das Intro.
Das Intro. Ja. Weil die allererste hat ja gar kein Intro. Also sie hat ja wirklich nur dieses Logo, das reinfliegt. Und ich hatte damals ja auch schon Screener für die ersten vier. Und ich glaube, es waren die ersten vier. Und die hatten alle noch kein Intro. Die hatten alle denselben, also unterschiedliche Platzhalter, aber so Drachenlogos als Platzhalter. Und da habe ich mir damals schon gedacht, so, oh, echt, das ist alles. Und ich wusste aber nicht, dass das ein Platzhalter ist. Und dann gucke ich die zweite Folge und oh! Es gibt ein Intro, was natürlich wieder mal ein Beweis dafür ist, dass Serien ja nicht komplett fertig sind, wenn sie angefangen werden auszustrahlen, sondern die waren alle noch Work in Progress, das war halt noch nicht fertig. Und wie gesagt, jetzt bei den Screenern von der neuen Staffel sehe ich es ja auch, da sind drei Folgen komplett fertig gewesen, die vierte noch nicht. Das ist halt so. Bei 24 haben sie das Finale noch gedreht, da wurden die ersten Folgen schon ausgestrahlt, aber die halbe Staffel schon draußen. Da haben sie noch gedreht. So läuft das ja eigentlich. Und House of the Dragon ist ja abgedreht, aber die Post-Production und so, das ist alles noch nicht ganz fertig. Und da hat man das gesehen. Und wie hat dir denn das neue Intro gefallen?
Ich fand's geil. Ich fand's zwar noch passender zur Serie, ehrlich gesagt. Weil das House of the Dragon Intro, so geil ich's fand, es war sehr angelehnt an das Game of Thrones Intro. Und nicht nur von der Musik her.
Ja.
Sondern allein der Aufbau mit dieser Miniatur und klar, da haben wir halt die Blutlinie wortwörtlich die Blutlinie immer verfolgt. Aber jetzt finde ich das halt noch geiler, weil uns quasi der Mythos auf den Bildschirm gestickt wird. Und das finde ich ziemlich stark. Es passt noch viel mehr zur Dynastie der Targaryens.
Ja, finde ich auch. Es ist viel passender. Ich habe nur einen Wunsch. Einen Wunsch hätte ich. Und zwar, ich finde, man hätte das Lied, das Thema variieren können. Ich fände es so geil, wenn sie die gleiche Melodie nehmen würden, aber sie anders interpretieren. Also mit mehr Trommlern, mit mehr Streichern, irgendwas. Also es ist halt wirklich anders. Vielleicht ist es sogar leicht anders und ich merke das nur nicht so gleich.
Nee. Es ist der gleiche. Es ist eins zu eins der gleiche Track. Also, und was krass ist, weil innerhalb von Game of Thrones wurde ja das Grundthema, das Game of Thrones-Thema, ab und zu mal verändert. Ja. Eine meiner Lieblingsversionen davon ist auch eine für. Es gibt diese tolle Szene, das ist die letzte Szene in Season 6 von Game of Thrones, wo Dany endlich nach Westeros reist. Und ich meine, da kriegt man ja schon Gänsehaut, da hört man auch den Targaryen-Theme und hat da Theon und Tyrion und Varys und all diese Dothraki-Armeen und die drei Drachen, ist eine starke Szene, muss man, kriegt man Gänsehaut, nur schon, wenn man drüber redet. Und dann ist Fade to Black und in den Credits läuft eine abgeänderte Version vom Game of Thrones Theme. Und die ist sogar ein bisschen Targaryen-mäßig angehaucht. Und da dachte ich mir, boah, das wäre auch geil, das zu haben, so Intro.
Ja, genau das hätte ich gerne hier auch. Aber dafür sieht man auch hier viel mehr. Ich meine, das mit den Blutlinien eine schöne Idee. Das Intro hat sich aber auch immer nur minimal verändert, je nachdem, wer gerade gestorben war in der ersten Staffel. Und man musste ja so gefühlt richtig gut hinschauen, damit man erstens die Symbole erkennt. Das war auch noch schnell geschnitten an den Stellen. Ich hatte wirklich so das Gefühl, ich als jemand, der damit arbeitet, behält einigermaßen Überblick oder kann da was rauslesen. Ich glaube, die meisten anderen sehen da kaum Unterschiede und es macht dann nichts mit ihnen. Während beim ersten Game of Thrones Intro war ja wirklich die Handlungsorte waren zu sehen. So, dann hast du schon mal im Intro gewusst, worauf du dich freuen kannst.
Deswegen war ich auch nicht so krass der Fan vom finalen Intro von Game of Thrones. Das war irgendwie so ein kleiner Mikrokosmos. Fairness halber, Game of Thrones wurde ja dann auch zu dem Mikrokosmos, weil es hatte halt fast nur noch in King's Landing und im Norden gespielt.
Ja. Die Handlungsstränge wurden zusammengeführt, ja.
Aber ich fand, das war so geil, wenn du so richtig über den Kontinent geflogen bist und dann, ach, hier sind wir oder dort. Das war schon ziemlich cool.
Darf ich dir einen Teaser geben, dass sich das Intro auch ein bisschen verändert?
Das ist interessant. Ja, bitte. Ja, Darfst du das?
Ich sag zumindest so, pass auf, bis zu einem gewissen Punkt in diesem Intro, ich deute es jetzt nur an, bis zu einem gewissen Punkt in diesem Intro ist ja nur die Vergangenheit der Targaryens. Ist ja wirklich nur Der Fall des alten von Old Valyria sieht man da, wie Aegon the Conqueror Westeros erobert hat, wie Harrenhal niedergebrannt wurde, wie die Leute die Knie beugen. Man sieht aber auch so Trivia-Sachen, die man nicht denken würde, zum Beispiel Maegor the Cruel, der eine Targaryen-König, der wahnsinnig war und dessen Tunnel ja eine Rolle in dieser Folge spielen, der dann von seinem eigenen Thron aufgespießt wurde unter mysteriösen Umständen. Man weiß nie, wie er genau gestorben ist. Ob er jetzt ermordet wurde oder sich da quasi blöd hingesetzt hat, keine Ahnung, aber das sieht man da alles. Und es geht ja bis zum Zerreißen des Tischtuchs quasi, also die Formung der Blacks und der Greens und der unterschiedlichen Throne, die bestiegen werden von Rhaenyra und Alicent. Und dann kommt ein Moment, das ist der letzte, bevor wir ins Intro reingehen, dass du siehst, wie Aemond mit seinem Drachen Vhaega Lucerys getötet hat. Das ist das Letzte, was du siehst. Ne? Also, dass der Drache in der Luft zerfetzt wird.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss da besser drauf achten.
Ja, aber das geht auch sehr schnell. Aber ich finde es trotzdem schön zum Ansehen. Und ey, als ich das erste Mal gesehen habe in dem Screener, ne, ich habe die ganze Zeit Pause gedrückt, so, oh Gott, was ist da noch? Oh, und das und alles aufgeschrieben. So, ne? Und da gibt's halt viel zu sehen. So, und das Ende, was mir aufgefallen ist, und muss ich jetzt gar nicht so viel verraten, aber das Ende ist ja sehr recent. Das ist ja gerade erst passiert. Das heißt, also du kannst nicht viel an dem Intro ändern, weil was passiert ist, ist ja schon passiert. Aber du könntest natürlich darauf eingehen, was gerade passiert ist.
Ja.
Okay, achtet mal in den nächsten Folgen darauf. Nicht mal in der nächsten, sondern in den nächsten. Also erwartet jetzt auch nicht zu viel. Das ist nicht ganz wie bei Game of Thrones, dass sie da wirklich die ganze Zeit andere Dinge tun. Also andere Handlungsorte und dann auch mal die Animation ändern, haben sie auch in den letzten zwei Staffeln, glaube ich. Dass selbst dieselben Handlungsorte neue Animationen gekriegt haben als davor. Ganz so weit würde ich hier noch nicht gehen, zumindest nichts von dem, was ich gesehen habe. Aber das ist auch wieder ein Intro, wo sich das Hinsehen lohnt. Es ist auch einfach wunderschön gemacht. Hat natürlich auch einen schönen inhaltlichen Bezug, weil wer stickt die ganze Zeit in House of the Dragon?
Helena.
Und sie, wenn man genau hinschaut, stickt sie auch so wahnwitzige Sachen wie Tiere, Ratten, also halt Visionen. Und etwas, was man nicht wirklich sieht, finde ich, in der Folge, was aber im Production Design drin ist und bestimmt nochmal zu sehen sein wird. Sie hat ja die Gemächer der Königin bezogen, der ehemaligen Königin. Alicent ist ja jetzt die Königin Mutter oder die Königin Witwe, ich glaube, je nachdem, wie man es sieht.
Queen Mother.
Ja. Nee, Queen Regent sagen sie doch immer.
Yeah.
Ne? Queen Regent.
Ich wollte nur Queen Mother.
Aber Helena ist ja die Königin. Und Helena lebt deswegen in den Gemächern der Königin, wohingegen Alicent in die Gemächer gezogen ist von Rhaenyra. Yeah. Und die Gemächer von Helena sind an den Wänden bemalt mit Graffitis. Was ja sehr altertümliches ist. Also die Römer haben ja Graffitis erfunden. Das ist ja nichts, was hier aus der Berliner Innenstadt ist, sondern das ist erfunden worden von den Römern. Und diese Graffitis an den Wänden, diese Kreidezeichnungen, sind offensichtlich auch wieder Visionen. Also da habe ich jetzt schon in den Production Design Videos gucke ich so drauf. Oh, ich glaube, das ist das Ende von Person XY. So und solche Dinge. Aber das haben die in der Serie in dieser Folge haben sie nicht mit der Kamera draufgehalten, aber es ist da und es war ihnen wichtig in dem Featurette zu der Folge. Das ist ein 20-minütiges Video. How they built the House of the Dragon oder so heißt das. Da haben die extra 5 Minuten lang nur darüber geredet, über die Gemächer von Alicent und Helena. Also das ist schon wichtiger, als es jetzt in der ersten Folge dargestellt wird. Und
du achtest vielleicht auf die Gemälde und so weiter und das Graffiti.
Ja.
Aber jetzt klopfe ich mir auf die Schulter in meinem ersten Staffelfinale. Video zu House of the Dragon habe ich, als ich Otto Hightower gesagt habe, als ich Otto gesagt habe, ein Bild von Otto Walkes gezeigt und danach ein Bild von Hightower aus Police Academy. Okay, das will ich nur kurz sagen, dass ich diesen Gag gebracht habe.
Habe ich in einem meiner Videos auch mal den Gag gebracht, ich bin mir nicht sicher, dass ich der Viserys gespielt hat, ich weiß nicht mehr, wie der Darsteller heißt.
Oh, der war so gut, Paddy Constantine?
Ja, Paddy Constantine. Ich habe den reingeschnitten aus, wie heißt das nochmal, der Edgar Wright-Film, Hot Fuzz. Der ist ja ein Hot Fuzz dabei. Und er macht da diesen genialen Gag, dass er aus einem Bild so rausgeht. dann wieder reinkommt, nochmal böse guckt und wieder so rausgeht.
Yeah.
Weißt du, was ich meine? Das ist einer der besten visuellen Gags in diesem gesamten Film. Und das ist einfach Paddy Constantine. Und das, ich werde das nicht los. Genauso wie ich natürlich nicht loswerde, dass Otto Hightower derselbe Dude ist, der sich nackt in Reportern präsentiert in Notting Hill. Das ist einfach etwas so. Es ist, die gleichen Menschen sind, kann ich aber nicht glauben.
Ja, aber weißt du was? Weißt du, was schön war, als wir im Kino waren?
Mhm.
Das war ja für mich das erste Mal Game of Thrones oder Westeros. Ist ja nicht genau. Manchmal heißt die Serie immer noch auf Sky Game of Thrones House of the Dragon oder so. Echt? Also kann man es noch dazu zählen.
Ich sag's immer sehr synonym. Für mich ist Game of Thrones wie Star Wars. Also ein Überbegriff geworden. Weil Game of Thrones ist ja nur das erste Buch. Die Reihe heißt A Song of Ice and Fire.
Die Serie heißt halt komplett Game of Thrones. Aber auf jeden Fall.
Dadurch wird es zum Überbegriff für mich, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber ich weiß noch, als ich die Intro-Musik gehört habe und ich so, boah, Gänsehaut durch den ganzen Körper, das ist das erste Mal auf der Leinwand zu hören. Und dann ging die Folge los und dann meintest du, ja, mich kriegt das Stark-Theme direkt, jetzt ist es bei mir auch angekommen. So, weil wir fangen mit den Starks an und so einem richtig klassischen Stark-Monolog über die Nightwatch.
Mhm.
Das fand ich, da gab es auch ein paar unfassbare Aufnahmen, muss ich sagen. Also für mich ganz besonders das, wenn sie bei Nacht marschieren.
Mhm.
Unfassbar stark. Auch, this is not a sentence. It's an honor, a duty. Ich so, oh. durch den ganzen Körper Gänsehaut. Aber eine Sache, und da komme ich wieder zurück zur Long Night.
Mhm.
Ich will diese scheiß Eiswand nicht mehr sehen und ich will nicht hören, dass sie what is this for? What does it keep out? Death. Ich so, ja, komm.
Der das finde ich so geil. Nee, sorry, ich liebe das. Ich liebe das, wenn ein Stark sich rüberlehnt und sagt, Death.
Ja. So, oh. Aber ich fand es geil, dass er gesagt hat, dass die Drachen sich nicht mal rüber getraut haben.
Mhm.
So diese Idee, dass selbst die Drachen so gesagt haben, holy shit, da ist der Typ mit seinem Pfeil, der uns da selber zu untoten Drachen machen kann. Aber ja, der hat ja eh nicht viel getan, das fand ich traurig. Das macht mich jedes Mal ein bisschen ärgerlich. Das ist so diese eine Sache, weißt du, viele kommen nicht über Danny hinweg.
Mhm.
Ich komme nicht über den Night King hinweg.
So, ich weißt du, wenn ich daran denke, habe ich mal eine ganz andere Assoziation. Ich weiß noch, wie ich diese Folge gesehen habe, The Long Night. Und ich habe die morgens gesehen, also gerade aufgestanden, morgens direkt angeschmissen. Ich gucke das so im Wohnzimmer. Tue mich natürlich genauso schwer wie alle anderen, ein bisschen was zu erkennen. Also ich musste das Zimmer abdunkeln und so.
Ich dachte, mit meinem Bildschirm funktioniert was nicht.
Ich habe gehört, in HDR wäre die Folge mega geil. Aber
ich
das
mir,
kann ich noch nicht beurteilen.
Ich habe mir, im Büro habe ich das ja geguckt, weil danach das Video her musste. Mhm. Ich habe mir wirklich so eine Decke geholt und die über meinen Kopf gepackt, damit ich irgendwas sehe.
Das war keine gute Entscheidung, was das angeht. Aber ich habe das gesehen und dann dieses langgezogene Ende, auch mit der Orgelmusik und so. Und
ja, die Mucke ist unfassbar.
Genau.
Der Score ist
geht
unfassbar.
Und geht und geht. Und ich bin auf 180 mit einer Anspannung. Und dann kommt der Moment mit dem Dolch und alles fällt in sich zusammen. Und ich weiß noch, wie ich aus tiefstem Herzen heraus einfach nur geschrien habe. Ich habe einfach nur, wuh! Das habe ich gemacht. Nee, ich habe wahrscheinlich alle meine Nachbarn gehört. Das war um 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, irgendwie sowas. Das war für mich so ein richtiger, wie wenn du Fußball schaust und deine Mannschaft schießt das erlösende Tor. So ging es mir damals. Und das ist immer
krass,
das, was ich damit assoziieren werde.
Das ist krass, weil bei mir war es so wirklich, das war's. Und das ist auch der einzige Last Jedi-Vergleich, den ich habe. Mhm. Arya hat den Rey-Move gemacht. Sie hat 1:1 den gleichen Move gemacht, den Rey macht, gegen die Praetorian Guards. Ja. So, hups, fallen lassen, andere Hand auf. Und ich so, oh, das ist doof.
Ja, aber es war doch schon angedeutet durch die Folgen davor, dass sie das kann und machen wird. Ich fand das cool. Nee, es ist einfach so. Ich fand das immer cool. Und ich fand es immer schön, wenn, aber da gehen wir ja sehr auseinander, wenn ein bisschen die Erwartungshaltung ad absurdum geführt wird. Du weißt schon, die Expectations. ich mag nicht diese Vorstellung, dass es in Game of Thrones darum gehen würde, wer der Auserwählte ist, dass er dann immer die Welt rettet und am Ende auf dem Thron sitzen muss. Ich mag das an Game of Thrones, das Ende, das sie finden, und dass eben nicht alles sich um Jon Snow dreht.
Nee, das finde ich auch okay, aber einfach nur Revue passieren lassen und ich weiß, wir könnten allein darüber 2 Stunden lang reden, aber wenn du den wortwörtlich von den Toten zurückbringst und der so offensichtlich eine Connection mit dem Night King hast, dass du gar nichts draus machst, fand ich doof.
Ich finde nicht, dass sie gar nichts draus machen.
Ja, guck ihn einmal an. So, das fand ich doof. Ich fand es wirklich doof. Also ich kann
ja
also,
weiß.
Und so Revue passieren lassen, ja, jemand anders hätte Danny auch den Gnadenstoß geben können, als sie zur Drachenhitler wurde. Aber ja,
um jetzt den Kreis zu dieser Folge zu schließen, es kommen alte Stark-Gefühle hoch.
Ja. Also erst recht, das ist ja so eine Stärke. Ich finde ja, eine Sache, die ich an House of the Dragon so wundervoll finde, sind die Dialoge und generell dieses Theatralische ist zurückgebracht worden, das die ersten Seasons von Game of Thrones krass ausgemacht hat.
Da sagst du was sehr Wichtiges. Ich finde, diese Folge fühlt sich mehr wieder wie Game of Thrones als wie House of the Dragon an. Aber dadurch, dass sie auch mehr Handlungsstränge wieder aufmachen.
Ja, das liegt daran, dass wir auch mal wirklich außerhalb von den 2 Hauptparteien was sehen. Mhm. Weil House of the Dragon spielt ja trotzdem die meiste Zeit in Gemächern.
Ja.
Und das war ganz cool, einfach nur diese Welt wieder zu beleuchten. Und wie gesagt, abgesehen von der Throwaway-Line über die Untoten, fand ich das eigentlich ziemlich geil, einfach nur die Nightwatch wieder zu sehen. Auch die Idee, dass dieser Jacerys, der heißt das so? Der Sohn von Rhaenyra.
Ja, Jace oder auch Jace.
Der hat ja sehr schnell einen Haarwuchs gekriegt. Schneller als ich.
Man darf jetzt nicht die 2 Folgen nebeneinander halten, also das Finale und die neue Folge.
Ja, ich weiß. Angeblich war er da Monate, ne?
Aber das ist das Ding. Also genau weiß man es nicht in der Vorlage. Es liest sich wie Wochen und Monate. Oder Monate. Und er und Greg und Stark, und ich finde, das bringen sie aber ganz gut rüber in dieser kurzen Zeit, die beiden zusammen haben, haben eine tiefe Freundschaft entwickelt.
Mhm.
So tief, dass Fans auch gerne sagen, das ist so Brokeback Mountain-mäßig. Gibt auch so schöne Memes schon, Brokeback Winterfell. dass das ein bisschen arg tiefer geht. Es gibt eine Interpretation, man muss immer dazu sagen, ne, Fire and Blood ist ja eine Überlieferung. Also da sind verschiedene Perspektiven, verschiedene zeitgenössische Beobachtungen der Ereignisse. Mhm. Und eine der Beobachtungen sagt, dass Jacerys sogar mit einer Northerner ein Kind gezeugt hat, also ein Bastard. Also, dass der sich da ein bisschen zu gut hat gehen lassen und so weiter.
I'm a bastard. I'm a nice when you this.
Also, es geht noch weiter, aber das, ich fand interessant, dass Ryan J. Condal dazu gesagt hat, warum sie dem Ganzen nur so wenig Zeit geben. Weil Greg und Stark müsste eigentlich noch eine sehr große Rolle spielen. Ohne zu viel zu verraten. Man kann sogar sagen, je nachdem, wie weit du die Story weiterspinnst, weil der hat ja kein richtiges Ende. Der Dance of the Dragon geht quasi eigentlich über in die nächsten Targaryen-Geschichten. Das heißt, für diese Serie House of the Dragon musst du selber erstmal ein Ende definieren. Das ist nicht so klar, was das Ende sein könnte.
Oh,
und je nachdem, wie das Ende...
Ich krieg Flashbacks.
Nein. Das Ende ist ja geschrieben, aber du weißt nicht, also für eine Serie ist jetzt schwer zu sagen, wo wollen wir aufhören?
Hm.
Wo hören wir auf zu erzählen? Und je nachdem, wo du aufhörst, ist Greg und Starks Rolle immer größer und wichtiger. Weil er gerade gegen Ende halt immer mehr Screentime hat quasi und er mehr Einfluss auf die Handlung. Du könntest aber auch ihn nur am Ende so ein paar Dinge machen lassen und dann ist die Story vorbei. Das geht auch. Also ich bin gespannt, wo die Serie überhaupt hin will. Also sie haben eine 3. Staffel jetzt bestellt, bis zu 4 könnten es werden. Das haben sie, glaube ich, immer gesagt. Es könnte aber noch 3 enden, weil schon sehr viel passiert ist.
Hast du das Buch gelesen eigentlich?
Nee, tatsächlich nicht.
Krass.
Nee, muss ich noch machen. Ich habe es auf dem Kindle und es ist immer so auf meiner To-Do-Liste, aber ich bin immer sehr schlecht darin, Bücher nachzuholen. Stattdessen lese ich mich stundenlang durch Wikis durch. Da habe ich gar kein Problem mit. Das ist so, kennst du das, wenn du auf Wikipedia in so einem, keine Ahnung, in so einem Zweiten Weltkriegskreislauf bist und dann Sachen über Special Forces liest und dann über die Schlacht von da und da und du kannst gar nicht aufhören? Und so geht's bei mir mit Game of Thrones und House of the Dragon. Ich kann nicht aufhören, Wikis zu wälzen von der Welt aus Eis und Feuer. Also ähnlich wie bei Dune auch. Bin auch kein Buchspezialist, was das angeht. Ich versuche nur viel nachzulesen und zu gucken, zu filtern, was relevant ist für das, was ich jetzt gerade sehe. Weil im Endeffekt rede ich über eine Serie. Ich gleiche es immer mal wieder mit den Büchern ab, aber ich möchte es nicht an den Büchern messen. Bin aber immer noch der Meinung, dass die Game of Thrones Bücher mit das Beste sind, was ich je gelesen habe in englischsprachigen Fantasy-Literatur.
Krass.
Also wahrscheinlich das Beste. Ich finde zwar, dass die letzten zwei Bücher wirklich nicht so gut sind und die Leute da ein bisschen blauäugig sind, wenn sie mal sagen, oh, die Serie wird aber, ich weiß nicht, ich gucke mir die fünfte und sechste Staffel an und denke so, ey, die haben so viele Sachen da drin besser gemacht als in den Büchern.
Erst recht, ich bin da auch in der Minderheit. Ich finde Staffel 6 besser als Staffel 5.
Das ist meine Lieblingsstaffel, die 6.
Also ich habe zwei Seasons, also meine zwei Lieblingsseasons in Game of Thrones sind Season 6 und Season 4.
Ja, das ist wahrscheinlich bei mir auch so.
Also,
das sind wir gleich.
Und beide aus sehr unterschiedlichen Gründen. Ich finde, Season 4 hat eventuell meine Lieblingsdialoge in der gesamten Serie.
Ja.
Und auch Monologe. Mhm. Und Season 6, finde ich, hat so geile Mythologie, hat so unfassbar, und hat meinen Lieblingsmoment in der gesamten Serie. Und das ist hier die Septe, die in die Luft fliegt.
Super, ja.
Das ist eine Oper. Das ist eine Oper für sich.
Super.
Die liebe ich. Also, wie das inszeniert ist und geschrieben ist und teilweise ein Dialog auskommt und Wahnsinn. Ich weiß noch, wir sind gerade aus der Battle of the Bastards Folge raus. Und dann erwartet man eigentlich so, in jeder anderen Serie wäre das eine klassische Epilogfolge, die irgendwas noch ein bisschen vorbereitet für nächste Season. Dann geht die so los. Ich meine, das ist ja sogar der Start der Episode. So, das ist so krass.
Das sind die zwei bestbewerteten Folgen im Game of Thrones Universum, außer noch die Red Wedding, glaube ich.
Ja, also es ist auch krass. Also, aber das kann. Weißt du, was Game of Thrones richtig krass kann? Das ist auch so eine Stärke.
Was?
Game of Thrones kann dich mit der eigenen Handlung, weil es gibt so viele Handlungen, so krass ablenken, dass du gerade die Bedeutung von der anderen Handlung nicht mehr so auf dem Schirm hast. Mhm. Zum Beispiel, so, ich gebe dir einfach ein Beispiel. Tyrion war im Arsch, nachdem Oberyn Martell zerpft wurde, okay? Und du, oh fuck, wie geht's mit Tyrion weiter? Ich glaube, eine Woche lang haben sich alle gefragt, wie geht's mit Tyrion weiter? Und was ist die Folge, die danach kommt? Hier der Krieg an der Mauer gegen die Wildlings. Und die war aber so ich weiß noch, als es losging, mein erster Gedanke ist so, ich will aber wissen, wie es mit Tyrion weitergeht, aber 10 Minuten drin und ich, okay, ich hoffe, Tyrion geht's gut, aber das juckt mich gerade schon ein bisschen mehr.
Weißt du? Ey, witzigerweise, das ist auch das Gefühl, dass die Bücher haben. Weil
aber das ist eine Stärke.
Ja,
das ist eine Stärke der Serie. Ja. Weil viele andere Serien, wenn du so sagst, du lässt auf einen Cliffhanger enden und nächste Woche gehst du nicht darauf ein, sondern zeigst dir was anderes, ticken Fans aus. Ich tick aus, sagst du, fuck.
The Walking Dead wahrscheinlich, ne?
Nee, ja, ich glaube.
Da nervt es schon manchmal extrem.
Das war eher so ein Lost-Phänomen, habe ich das Gefühl, wenn nicht drauf eingegangen wurde. Und dann gehen wir ganz woanders hin und ich,
okay. Ja, da vielleicht auch, aber bei Lost hat es mich nicht aufgeregt. Dafür waren die Folgen wieder zu gut.
Ja, es gibt bei Lost im Gesamten nur 3 schlechte Folgen. Ich kann die alle 3 nennen.
Ja, okay, mach schnell, weil ich habe Gefühl, wir kommen von 100 ins
Charlies Folge,
ja,
wo er krampfhaftes Kind taufen will und irgendwelche bescheuerten Visionen hat, die ist einfach doof, die Folge.
Aha.
Jack lässt sich Tattoos machen in Thailand.
Aha.
Interessiert keine Sau. Und das dritte ist diese Pablo und Kelly Folge,
die liebe ich.
Ach, die finde ich scheiße.
Die mit den Spinnen am Ende.
Ja,
die finde ich scheiße. Das ist nämlich eine der geilsten Spin-Off-Folgen, muss man schon sagen, die nichts mit der Haupthandlung zu tun haben, die ich mal in der Serie gesehen habe. Ich finde das total super, die Folge.
Na, ich fand's cool, dass Billy Dee Williams einen Gastauftritt hatte.
Okay.
Also, okay, mal weiter.
Aber pass auf, du hast jetzt auch unfreiwillig trotzdem eine Brücke geschlagen, weil Battle of the Bastards und die Septe, also das Staffelfinale, The Winds of Winter hieß ja die Folge. Was haben die zwei Folgen gemeinsam? Nicht nur, dass sie beide 9,9 auf IMDb haben.
Alan Taylor.
Nee, Michael Sapochnik.
Oh.
Der ursprüngliche Showrunner der ersten Staffel.
Ja. Yeah.
Der Regisseur Ryan J. Condal ist ja der Creator zusammen mit George R. R. Martin und der Headwriter. Aber Miguel Sapochnik war ja der Regisseur aus den letzten Game of Thrones Staffeln, der dafür gesorgt hat, dass halt House of the Dragon auch so diesen Look and Feel der letzten Game of Thrones Folgen mitnimmt und auch noch ein bisschen extremer ist. Eine bisschen extremere Farbkorrektur, ein anderes Seitenverhältnis, ein bisschen mehr diesen Epos-Look, der ab der 7., 8. Staffel dazu kam. Aber er hat das so transportiert. Und Miguel Sapochnik war danach halt so nahe dem Burnout. Der war komplett erschöpft. Weil der hat ja, für den hat's ja nicht mit Game of Thrones aufgehört. Der hat die krassesten Folgen Game of Thrones gemacht. Also zumindest die Umsetzung. Weißt du, Long Night haben sie 40 Drehtage lang in der Nacht gedreht. Da war danach so durch, dass er nie wieder eine Szene nachts gemacht hat. Also auch die Nachtszenen in House of the Dragon sind ja bei Tageslicht gedreht und dann quasi in der Post zu Nachtszenen gemacht worden. Weil der kann das nicht mehr nachts drehen. Da wird er wahnsinnig. Und, der ist ja jetzt gegangen wegen der Erschöpfung und wurde ersetzt durch Alan Taylor. Und Alan Taylor, der ja auch ganz viel für HBO gemacht hat, also Sopranos hauptsächlich für mich, aber auch Boardwalk Empire, Sex and the City, also einer der maßgeblichen HBO-Regisseure, Mad Men zum Beispiel, der hat ja auch in den ersten 2 Staffeln Game of Thrones mit die meisten Folgen gemacht. Ich glaube, 6 Stück waren von ihm. Unter anderem Baelor, also die Enthauptung von Ned Stark. Ja, ja. Alan Taylor ist dann gegangen für Kinofilme, die alle scheiße waren zufälligerweise.
Ja, er hat ja 2 Filme gemacht, die ja richtig, richtig tolle sind. Wie zum Beispiel Thor 2, aber noch viel besser, also was er wirklich gemacht hat, ist es so unfassbar, dass er das gemacht hat.
Ja.
Er hat Terminator Genisys gemacht.
Genisys, wie du immer sagst.
Ich weiß,
ja. Genisys. Er hat auch Many Saints of Newark gemacht, glaube ich, ne? Hat er nicht gerade auch Regie geführt?
Der ist auch so scheiße.
Aber ist ja die Frage, ne, ob es an der Regie liegt. Ich glaube nämlich nicht. Also auch bei den anderen Filmen. Also allein an der Regie lag es nicht. Das war schon eher die Drehbuchentscheidungen. Aber er hat kein gutes Händchen dafür. Das kann man schon mal festhalten. Ne? Also ich finde Alan Taylors Stil seit Sopranos schon immer gut. Gerade im Serienbereich. Aber auch bei den genannten Kinofilmen hatte ich nie ein Problem mit der Regie. Es war eigentlich immer das Writing. Und ich finde ja auch Thor 2 gar nicht so schlecht, wie alle sagen.
Ja, ich bleibe ja dabei. Thor 2, in dem ist ein ziemlich guter Film versteckt. Und das ist die Brudergeschichte zwischen Loki und Thor, die nie besser war.
Ja.
Die nie, also weder davor noch danach war diese Beziehung so interessant wie in diesem Film.
Thor 3 profitiert ja sogar noch davon, von Thor 2, muss man ja auch mal sagen. Aber egal. Alan Taylor hat jetzt übernommen von Miguel Sapochnik als der verantwortliche Regisseur, Showrunner, nicht Creator der Serie natürlich, dafür kommt er zu spät. Aber dass jetzt so ein Game of Thrones-Veteran der ersten 2 Staffeln zurückkommt, ich finde, das merkt man dem entschleunigten Tempo dieser ersten Folge schon an.
Ja, aber ich sag's mal so, ich glaube, die Leute, die das Tempo stört, die haben vergessen, wie Game of Thrones mal in den Heydays war.
Ja.
Weißt du? Also du kannst nicht auf der einen Seite das alte Game of Thrones vermissen und dir dann aber, wenn du etwas kriegst, was sehr altes Game of Thrones-Stil ist, das verteufeln.
Ja, tue ich auch nicht. Ich finde das auch gut, dass es wieder so entschleunigt ist, weil ich mag das ja auch in Game of Thrones. Es muss nicht alles zugespitzt sein. Und die erste Folge hier etabliert ja auch einige Nebenfiguren. Ganz geschickt, ganz klein. Also, ich meine, ich habe mich auch erst gefragt, was soll das? Wer ist denn das? Und dann musste ich nochmal schauen. Ach so, okay. Dieser Alan, der mit Sea Snake zu tun hat. Dieser Hugh, dieser Schmied, du wirst auf einmal, der White Worm spielt wieder eine Rolle, du wirst auf einmal mit Figuren konfrontiert, die, wie ich es dann in meinem Video genannt habe, das Small Folk quasi, also die einfachen Leute repräsentieren. Das ist eher etwas, was House of Dragon immer so ein bisschen abgeht. Die Starks sind zwar auch Hochgeborene, aber sie identifizieren sich ja noch am ehesten mit den einfachen Northernern, ne?
Yeah.
Nordmännern. Und dann hast du wenigstens
fight like so, Northerners.
Ja, genau. Ach, auch so schön. Das war so was Geerdetes, was Game of Thrones immer hatte, was beim Identifizieren mit den Figuren sehr hilft. Und das hat ja bei House of Dragon immer so ein bisschen gefehlt. Du hast da halt sehr viele Adlige, die alle unsympathische Dinge tun. Also selbst eine Rhaenyra tut unsympathische Dinge. Ein Daemon ist ja eigentlich eine Figur, auf die erschreckend viele Menschen stehen, dafür, dass sie so diabolisch ist und so krankhaft und auch groomed, die eigene Nichte groomed, kann man ja auch nicht anders sagen. Dafür hat er trotzdem so eine eigene Faszination, die er ausstrahlt, das verstehe ich auch. Aber das sind eigentlich alles unsympathische Figuren. Allesamt. Ne? Und selbst ein Viserys, der irgendwie dein Herz gewinnt, macht die ganze Zeit, trifft er schlechte Entscheidungen.
Ja, das ist das Witzige. Der Einzige, der ein richtig guter Mensch ist, ist deswegen auch ein schlechter König.
Ich sag nicht, dass er nur ein guter Mensch ist. Also
aber er ist so...
Im Herzen gut.
Ja, er ist halt ein richtiger Familienmensch. Und genau deswegen ist er nicht geeignet, um auf diesem Thron zu sitzen. Das ist ja immer die Frage, was macht einen guten König aus? So, wir hatten ja bei den Lannisters sogar den krassesten Kontrast. Also wir hatten einen, der einfach seine Macht missbraucht hat und der krasseste Diktator und Tyrann war. Und dann hatten wir einen, der so passiv war, dass sein ganzes Königreich überrannt werden konnte. Und was ist besser? So, jetzt zwing mich nicht, Scheiße zu essen, zwei Stücke und dir zu sagen, was besser schmeckt. Ich will keine Kacke essen. Das ist so ein Fazit. So. Ich weiß, meine Metaphern sind immer ein bisschen komisch.
Ich habe neulich dazu mal irgendwas gehört. War das von einem Stand-up? Ich glaube, ja, es war wahrscheinlich von Last Week Tonight. John Oliver hat mal so Schönes gesagt. Wenn in einem Sandwich ein kleines Stückchen Scheiße drin ist, dann ist es vielleicht nur ein kleines Stück Scheiße, aber es ist immer noch ein Shit-Sandwich. Und keiner will das Shit-Sandwich essen. Es kann auch nur ein bisschen sein. Und es macht ja alles kaputt. Okay. Wie kommen wir jetzt wieder zu Game of Thrones zurück? Um die Starks noch kurz abzuschließen, in den Büchern, auch je nach Überlieferung schon wieder, treffen Kraegon Stark und Jacaerys treffen sogar einen Pakt. Und was ich so interessant finde, der Pakt heißt der Pakt von Eis und Feuer. Der Pakt von Eis und Feuer. Und zwar, dass ihre nächsten Verwandten miteinander heiraten sollen. Das spielt aber ja anscheinend jetzt erstmal keine Rolle. Hier ist kein Pakt getroffen und nichts. Und Ryan J. Condal hat das alles begründet mit, also warum sie das so abgekürzt haben mit, Jacaerys ist ja da oben im Norden und weiß erstmal nichts von dem, was da unten passiert ist. Und egal, wie sie es ausgemalt haben, für den Zuschauer ist das natürlich ein frustrierendes Erlebnis. Du siehst Sachen im Norden, die du eigentlich eh schon kennst aus Game of Thrones. Und die Hauptfigur dort, Jacaerys, ist halt dümmer oder weiß weniger, als was unten gerade alles passiert. Und das ist kein gutes Storytelling. Und auch wenn das jetzt den Buchkennern hier nicht schmecken dürfte, es ist eigentlich dramaturgisch relativ geschickt, das dann zu enden, mit, dass er die Nachricht kriegt. Weil das auch ein schöner, finde ich, Spiegelschluss ist zu...
Zirkelschluss.
Ich habe jetzt mal bewusst Spiegel gesagt. Eine Spiegelung von dem, was am Ende der ersten Staffel passiert, nämlich dass Rhaenyra von der Nachricht die Nachricht bekommt. Und das ist dann hier eben genauso. Ist ja auch im Prinzip von einem Raben überliefert in beiden Fällen, dann von einem Boten. Bei Rhaenyra war es dann Daemon. Und das ist eigentlich eine gute Erinnerung, finde ich, nach so einer schönen Szene, nach so einer Heimkommen-Szene, ne, der Starks. Und dann kriegst du halt diese Nachricht.
Ja, dann springen wir doch mal direkt zu den Grünen rein.
Ja.
Weil wir reden schon so viel über Helena und Aegon. Aber Aegon Targaryen, der verdient richtig viel Aufmerksamkeit. Weil in der ersten Season war mir die Figur relativ egal, muss ich sagen. So, ich meine, klar, das war dieser eine, den du nicht auf dem Thron sehen wolltest. Und dieser eine, der da rein manipuliert wurde, um auf diesen Thron zu sitzen. Was ja auch so Auslöser war für die Eskalation, auch mit Rhaenys und so weiter und so fort, bei der Krönung. Aber die geben dem Schauspieler so viel besseres Material, diese Season. Und er darf wirklich zeigen, was er drauf hat. Von Sekunde 1. Und er ist gar kein Abziehbild von irgendjemandem. Anfangs dachte ich, das wird ein zweiter Joffrey.
Man denkt, es wird ein zweiter Joffrey. Aber er will ja viel besser herrschen als der.
Ja, aber gleichzeitig ist er ein Holzkopf.
Ja.
Also, er ist ein krasser Holzkopf, der überhaupt nicht weiß, was es heißt, König zu sein. Der das überhaupt nicht versteht. Gleichzeitig die Privilegien davon genießt. Gleichzeitig dem Volk gefallen will. Und gleichzeitig liebt er halt auch wirklich seinen Jungen. Und hat auch nicht so einen Fokus auf das, was gerade wichtig ist. Weder im größeren Sinne, wenn er gerade mit dem Volk agiert, noch wenn er da mit dem Council agiert. Und das finde ich mega cool, dass er so geschrieben ist, und das gibt Westeros nach Ewigkeiten sogar eine ganz kleine, feine Brise Humor. Und die Welt von Westeros hat nicht gerade viel Humor.
Stimmt, ja.
Muss man einfach sagen. Weißt du, umso krasser war es, als wir ihn da in dem Council-Meeting hatten und sein kleiner Junge dabei ist. Dachte ich, hat es mich ganz kurz gestört, dass die da immer so einen Running Gag drauf hatten, dass der Junge mit dem Ball spielt und bla 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 und das Meeting unterbrochen wird. Ich so, das fühlt sich aber nicht typisch an für Westeros. So, ist das mit dem Kind jetzt so ein Comedy Relief? Little did I know about the end of the episode. So, es war so, mir kam das so vor, als hätten die Autoren selber gesagt, yep, wir wissen es selbst.
Ja,
ciao.
Ich weiß, witzigerweise, weil die Ratten waren ja davor. Das ist ja in derselben Szene, ne? Der Rattenfänger hängt die Ratten auf und geht dann durchs Bild und dann kommen die rein in den Green Council, in das Meeting. Und dann hat er den Jungen dabei. Und da habe ich mir schon beim allerersten Mal gucken gedacht, oh, ihr cleveren Bastarde. Erst der Rattenfänger und dann das Kind, das dann reingetragen wird. Ihr wollt, dass der Zuschauer ja wenigstens ein bisschen Bezug zu den Kindern hat. Bisher haben die nur auf dem Boden gesessen und gespielt. Bis dahin. Und du konntest sie nicht voneinander unterscheiden, genauso wie er selber, weil sie alle gleich aussehen. Weil der Genpool doch ein bisschen zu übersichtlich ist. Und jetzt hast du wenigstens sowas Greifbares. Das ist der Junge. So ist der. Dramaturgisch sehr geschickt. Also ich wäre vielleicht noch geschickter, wenn wir noch eine engere Bindung hätten, aber das hat die Serie durch das schnelle Pacing ja immer verpasst. Gerade in der ersten Staffel hast du ja gefühlt pro Folge neue Kinder. Ich vergesse teilweise, welche Kinder noch da sind. Und es sind ja auch ein paar gestrichen. Das heißt, man muss es ein bisschen abgleichen immer. Ich verstehe schon, warum sie wenigstens ein paar Kinder gestrichen haben, damit die Leute den Überblick wenigstens noch behalten.
Und das bringt uns zu Alicent und Cole, die immer noch miteinander schnockseln.
War das denn immer noch? Haben sie in der ersten Staffel geschnackselt?
Na klaro.
Wo haben sie nochmal geschnackselt?
Das habe ich vergessen, aber die haben geschnackselt.
Haben sie? Ich war mir nicht mehr sicher. Es war mir zumindest keine Überraschung, als ich es nochmal gesehen habe. Aber stimmt, ich kann mich einfach an die Szene nicht erinnern, wo das gewesen sein soll. Aber trotzdem, es wäre keine HBO-Serie, wenn es keine Sexposition gäbe, also eine Exposition, die mit Sex eingeleitet wird, ist ein bisschen, eigentlich, ja, angeblich haben sie ja sogar noch mehr gedreht, also mehr Szenen in dieser Richtung. Und Olivia Cook hat sich dann darüber aufgeregt, dass man die gestrichen hat. Aber Ryan J. Condal hat gemeint, sie haben halt gemerkt, dass zumindest diese eine Szene wirklich gar nichts zur Handlung beiträgt. Das muss dann weg. Ich finde, diese trägt schon noch was zur Handlung bei. Und zwar erzählt uns das sehr viel über die Figuren in dieser Szene. Erstens, dass sie Sex miteinander haben. Auch Oralverkehr ist ja auch für Game of Thrones Verhältnisse jetzt nicht. Also Mann bei Frau und so ist jetzt für Game of Thrones Verhältnisse nicht das, was man sonst so kennt. Zeigt aber ganz gut, sie ist halt die Königin und er ist halt nur die höhere Leibgarde, wenn du so möchtest. Und dann kleiden sich beide an und sie fängt an, übers Wetter zu reden. Konversation übers Wetter ist ja die niederste Form von Konversation. Das ist ja wirklich, wenn du sonst nicht weißt, was du sagen sollst, dann redest du halt übers Wetter. So, und so ist es da. Und er spricht sie auch noch mit Your Grace an, als sie ihm sagt, dass das nicht wieder passieren wird. Und jeder, das hast du auch in deinem Video gesagt, jeder Mensch weiß auch in der Sekunde, das ist sowas von nicht der Fall. Das ist so Selbstverleugnung, was sie gerade macht. Verleumdung und seine Antwort mit Your Grace, dieses, dass du so ohne Regung irgendwie annehmen und sich den Mantel dann in die Hand nehmen, sich aber von ihr einkleiden lassen, was sie ja auch bei ihrem eigenen Vater gemacht hat, bei Otto Hightower, ist schon sehr, zeigt, wie unpersönlich das alles ist und dass es so von einem Gefühl der Pflicht durchzogen ist, diese ganze Szene, als müsste man das jetzt tun. Gleichzeitig mit dem Ende finde ich, sieht man sie sehr leidenschaftlich. Und das ist bei Alicent halt was Besonderes, weil die ist ja sonst nicht leidenschaftlich, zumindest nicht vor anderen Leuten.
Ja.
Also weißt du noch, in der ersten Staffel hat man ja schon gemerkt, dass sie ja direkt in Cole so ein bisschen verschossen war. Als sie gesehen hat, wie der Dämon vom Pferd runtergejagt hat und sie da gekämpft haben. Und sie war ja dann erst auf Rhaenyra sauer, weil Rhaenyra was mit ihm hatte, obwohl sie ja eigentlich gar nicht sollte und gleichzeitig hätte sie ja gerne Cole gehabt. Und jetzt schläft sie in dieser ersten Szene mit Cole in genau den Räumen mit den Möbeln an der gleichen Stelle, als Rhaenyra mit ihm zum ersten Mal geschlafen hat, in dieser Twilight-Episode, wie ich sie ja immer nenne.
War es auch. Es war eine krasse Twilight-Episode.
Ja, und er war Jacob. Er war das Fallback, wenn es mit Edward nicht geklappt hat. Das war er einfach in der Sekunde.
Und Edward war ihr Onkel.
Das kommt noch in dem Fall dazu. Ja, und deswegen ist es umso verwerflicher. Es zeigt ganz gut, wie zwiespältig sie ist, zweigesichtig sie ist. Auch Rhaenyra gegenüber. Das, was sie moralisch mit dem Hammer über sie urteilt, ist etwas, woran sie sich selbst nicht hält.
Ja. Und wir haben unseren Lieblingsfußfetischisten zurück.
Lara Strong. Der sie ausspioniert.
Absolut.
Und kriegt anscheinend nicht genug Füße zu sehen.
Aber sie hat es, sie hat den Braten sehr schnell gerochen, was ich krass fand. Also, als er gesagt hat, ja, muss ich nicht mehr drum kümmern und so weiter. Ich habe jetzt selber handgepickt deine neuen Untertanen und so weiter. Und wenn sie badet, ihr geht jetzt alle raus, raus, mhm. raus, raus, raus.
Da finde ich super interessant, dass sie jetzt dadurch aber auch in so eine Art Paranoia reingetrieben wird. Mhm. Weil welcher Mensch wäre denn an der Stelle nicht misstrauisch? So, ja. Wenn du genau weißt. Also wenn meine Mutter mir jetzt eine Haushälterin zuteilen würde, dann hätte ich auch Angst, dass sie dir alles erzählt oder sowas. So, und so ähnlich ist es ja hier auch. Und gleichzeitig konzipiert ja Lara Strong also jetzt in Richtung gegen Otto Hightower. Mhm. So ganz stark, weil er sagt ja auch diesen schönen Satz, he was the hand of your father, your grace. Und du siehst, wie das bei Aegon wirkt, also wie er sich davon beeinflussen lässt. Es ist wirklich so, ja, stimmt. Ich habe den nur, weil ich einfach behalten habe, was da war. So wie seine Räumlichkeiten unverändert sind von seinem Vater, die er geerbt hat. Da steht immer noch das Modell, als hätte nichts verändert. Also nicht wirklich was verändert.
Und das bringt uns zu Aemond.
Das fand ich eigentlich schon fast wieder sehr brüderlich, als er in den Green Council reinspaziert und Aegon, er ich glaube, für eine Mutter zurechtgewiesen wird, was macht der hier, der hat hier gar nichts verloren und Aegon ja meint, er ist unser bestes Schwert, kriegserfahren hat er nicht gesagt, aber er hat es so gemeint, also er ist wirklich ein Stratege, natürlich ist
er hier drin. Und er hat die wichtigste Waffe.
Ja, genau, er hat den größten Drachen, stimmt, das hat er noch gesagt. Ja, und das ist halt so, ja klar, da hat er auch Aegon recht. Also wie bei so vielen Dingen, zum Beispiel als der Schmied einen Vorschuss verlangt, damit sie so lange an diesen Ballisten arbeiten können, habe ich auch gedacht, Aegon hat doch recht, den kann man auch vorher bezahlen, ihr müsst die ja sowieso bezahlen. Dann kann Otto Hightower jetzt sagen, was er will, das war jetzt keine schlechte Entscheidung. Das mit den Schafen, da gebe ich ja Otto Hightower recht, das ist, da steht halt vor seiner Tür jeder andere Schäfer auch, da muss man halt über das... über diese 10% abgeben, muss man halt vorher diskutieren, ob das wirklich das ist, was dem Volk hilft. Aber an dem Punkt hat Aegon auf jeden Fall recht. Also ganz schlecht herrscht er jetzt auch nicht bis jetzt.
Ja, das war die Szene, die war klein, aber fein, die fand ich tatsächlich ziemlich stark, weil Daemon bleibt für mich die Wildcard in der Serie. Mhm. Er hat als Wildcard angefangen, dann dachte man sich auch, hey, er und Rhaenyra, die sind ja wirklich so, die sind ein Team und bla bla bla. Aber sind sie es zu 100%? Er hat seine eigene Agenda. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie er die umsetzt, was er 100%ig vorhat. Er liebt halt auch seine Familie, das hat man auch gesehen in Season 1. Er hat seinen Bruder wirklich geliebt. Mhm. Aber er hat ganz klar eigene Aspirationen, wie man so schön sagt. Und als er Rhaenys sagt, komm, spring auf deinen Drachen, ich auf meinen, wir killen jetzt Vega und den Drachenreiter. Mhm. Und sie, ja, das könntest du mir sagen, wenn du König wärst. Und ich glaube, das war auch ein ziemlicher Burn.
Es war ein mega Burn. Das war, da hat der ganze Saal gelacht sogar, weißt du noch? Where that you would be king oder irgendwie sowas. Would that you were king oder. Und das eine, aber was ich auch ganz schön finde, wie dann der Folge, ich finde, Daemon ist sehr undurchsichtig. Mhm. Also, was will er denn immer wirklich? Geht es ihm wirklich um Rhaenyra? Yeah. Geht es um die Macht? Geht es um nachträglich nochmal die Anerkennung seines Bruders zu gewinnen? Die Serie ist ja sehr oft sehr gut darin, seine Motive so im Wagen zu lassen. Da gab es ja in der allerersten Folge der ersten Staffel gibt's diesen wunderbaren Moment, als es darum geht, dass er gesagt haben soll, the air for a day. Mhm. Und diese the air for, er leugnet es ja noch nicht mal, dass er es gesagt hat. Wir haben nicht gesehen, dass er es gesagt hat. Und wir wissen nicht, wie er es gemeint hat. Weil du kannst das sagen. Und wenn du das so rüberbringst wie Otto Hightower, ist es sich lustig machen über den toten Kronprinz. Wenn du es aber vielleicht anders gesagt hast, ist es in der Melancholie und der Trauer und in der Sympathie zu seinem Bruder das Glas erheben. Yeah. Das kann alles bedeuten. Und ich glaube, was Daemon damals so fertig gemacht hat, ist, dass sein Bruder das nicht sieht, dass es auch anders was anderes bedeuten kann. Und da hat er sich nicht verteidigt. Aber das ist auch nur eine Interpretation von mir. Er kann sich auch drüber lustig gemacht haben. Weil das ist Daemon Targaryen, dem ist alles zuzutrauen. Und so ähnlich ist es ja auch in dieser Folge. Dieser entscheidende Moment, als der Rattenfänger ihn fragt, was sollen sie tun, wenn Aemond nicht da ist.
Und da wird weggeschnitten.
Das wird weggeschnitten. Wir werden das nie erfahren, was er an der Stelle gesagt hat. Wir wissen, dass er gesagt hat, a son for son. Das wissen wir. Das ist das Einzige, was wir wissen. aber hat er damit auch einen anderen Sohn gemeint? Haben das die anderen falsch verstanden? Hat er von Anfang an gesagt, ja gut, wenn Eamon nicht da ist, dann einer der anderen Kinder. Ein Sohn ist so gut wie der andere. Ja. Holy shit.
Ist ihm zuzutrauen, aber man weiß es nicht.
Nee, man weiß es einfach nicht. Und selbst das, als er mit Rhaenys darüber diskutiert, muss man ja sagen, hat er vielleicht nicht Unrecht? Zusammen schaffen sie Rhaegar. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder rechnen die damit, weil, ich meine, das diskutieren die ja wirklich im Green Council, sie rechnen damit, dass jeden Moment die Retribution kommt. Und deswegen sind sie ja ein absoluter Wachbereitschaft. Siehst du ja in diesem Intro mit dem Scorpion, dass der...
Ja, genau, so, Leute, chillt, ist nur Rhaegar.
Ja, ja, genau. Die sind wirklich in Alarmbereitschaft, wie man so schön
Damons
sagt.
Damons Drache heißt Cyrex, oder?
Ich glaube ja. Cyrex mit SY, ne?
Ich muss da jedes
Mal...
Ey,
bei den Drachen fragst du mich was, ey. Ich hatte zum Beispiel auch Vermithor schon wieder vergessen. Bin ich beim Schnitt nochmal drüber gefallen. Stimmt, da gab es ja eine extra Szene, wie Vermithor den Drachen, den Jaehaerys der Erste, glaube ich, geritten hat, der ist herrenlos auf Drachenstein, auf Dragonstone. Krass. Der ist dann in irgendeiner Höhle und den hat er ja so reaktiviert. Aber seitdem haben sie es nicht mehr adressiert. Es geht mehr oder weniger darum, irgendwann braucht er einen Reiter. Und das ist der zweitgrößte Drache da. Also, man muss ja auch mal sagen, Daemon ist ja auch sehr strategisch. Er denkt so, okay, die haben den größten Drachen, wenn wir wenigstens noch den zweitgrößten haben, plus einen anderen Drachen, ist das in der Rechnung, in der Gleichung mehr als der eine große Drache. Ja. Also, er hat ja nicht Unrecht. Und ist das dann blinde Rache? Ist es dann der Versuch, selber eine Art König zu sein? Oder ist es einfach der eine Typ, der um die Drachen, um die Macht der Drachen besser weiß als so viele andere in diesem Universum? Deswegen ist der immer so eine absolute Wildcard. Und das finde ich so spannend, dass man den ganz schlecht lesen kann. Ich guck gerade, Cyrex, okay, ich schreibe es entweder nicht richtig oder, warte mal, House of the Dragon, weil ich kriege ja irgendwelche Anime-Sachen geschickt.
Na, ich denke mal
Cyrex an Mortal Kombat. Cyrex A noch hinten. Aber ja, das ist, nee, Cyrex ist der von Rhaenyra.
Ich denke jedes Mal an Mortal Kombat.
Cyrex?
Cyrex ist ein Roboter, aber anders geschrieben.
Ach, der, okay, ja. Ja, der,
dum, dum, dum,
dieser Cyborg dum, quasi, ne?
Yep.
Okay, wo waren wir denn? Rhaenyra?
Bei Rhaenyra wären wir jetzt gewesen.
Ja, zum Beispiel. Also Rhaenyra ist, das hast du in deinem Video auch richtig gesagt, in Storm's End offensichtlich, weil sie schaut da die Stadt Storm's End an. Ich habe jetzt auch nochmal drauf geachtet, als sie die Teile des Drachen findet und das Tuch von Luke. Sieht man ganz weit im Hintergrund immer noch Storm's End. Also es ist halt an der gleichen Küste, es ist nur noch weiter weg. Aber sie findet in Storm's End, findet sie quasi seine Überreste. Und auch ganz stark ist natürlich in der Folge, und das zeigt auch, wie gut House of the Dragon auch im nonverbalen Erzählen ist, sie hat nur einen einzigen Satz in der gesamten Folge.
Ja, mir war so, als hätte sie mit ihrem Sohn geredet, als der auf sie zukam.
Das war mir auch so im ersten Moment.
Hat sie ja gar nichts gesagt?
Nee, gar nichts. Das ist wirklich, er redet... Und er gibt ihr ja nur Bericht, aber ihm fällt die Stimme weg, weil er natürlich an seinen Bruder denkt. Und im Bericht ist ja nur seine Pflicht. Und sie geht heulend auf ihn zu und nimmt ihn einfach nur noch in den Arm.
Das ist so eine schöne Szene.
Ja, und also, da will man immer sofort mitheulen. Man spürt das, man fühlt das. Und umso stärker finde ich, dass es da wieder eine Montage kommt, die ja in House of the Dragon sehr viel öfter sind.
Das war der stärkste Shot für mich, wo Alicent die Kerze mit für ihn anzündet. Ja.
Die Momente, wo sie alleine ist, ist sie immer ehrlich.
Das ist ja häufig das Ding bei House of the Dragon. Die tatsächlich fürchterlichsten Sachen, die gerade den beiden Familien angetan wurden, waren so nicht gewollt.
Ja.
Und das ist krass.
Und das führt also zu einer Gewaltspirale, die nicht aufhört.
Ich glaube auch bis heute, guck mal, Aemon Targaryen ist ein Stück Scheiße. Und ich glaube, der hat nicht wirklich Schuldgefühle für das, was passiert ist. Nichtsdestotrotz wollte er es nicht.
Ja, er wollte es nicht. Ich weiß nicht, ob er keine Schuldgefühle, er will halt keine Schuld sich eingestehen. Aber ich glaube, es tut ihm leid. Also was ich gesehen habe in seinem Blick, als er seinen eigenen, was ist es denn nochmal, Cousin?
Cousin?
Oder? Ich muss kurz überlegen.
Ist sein Cousin, ja?
Nee, ist sein Neffe. Er ist doch der Bruder von, er ist der Stiefbruder von Rhaenyra. Und wenn das ihre Kinder sind, ist er der Onkel gewesen. Das ist Onkel Aemond, aber die sind halt zusammen aufgewachsen. Ich weiß, es ist alles ein bisschen komisch, aber vergiss nicht, Jon Snow ist der Neffe von Daenerys. Meine Fresse, diese Serie macht mich fertig. Weißt du, was ich auch nicht loswerde, ist ja auch immer, dass Daemon und Aemond das ist ja die gleichen Buchstaben, nur anders durcheinander gewürfelt sind. Also mehr
die
Spiegelbild könnten
auch.
Die nicht sein.
Die sind sich auch
ja,
ähnlich. Die sind
ich würde behaupten, Aemond will Daemon sein.
Die sind wie Link und Evil Link.
Ja, so ein bisschen. Oder wie Darkwing Duck und wie heißt der andere?
Oh, den weiß ich nicht.
Ich weiß den englischen Namen, aber wenn ich den jetzt ausspreche, klingt das komisch.
Ja, und weißt du, die Klamotten kommen zurück, die Hoodie-Klamotten.
Ja, natürlich. Er holt immer den Mörder-Hoodie raus. Es sieht dann immer aus wie Kermit the Frog in diesem einen Meme mit dem Hoodie.
Wow. What do you think about that, huh?
Hältst du gerade eine Salatgurke hoch? Was ist das?
Ja, das ist mein Haar, das ist meine Faust. Okay. Warte.
Hey, what's going on?
So, ja, den Mörder-Hoodie hat er ausgepackt, dann wissen wir immer, was los ist. So, dann kommen wir jetzt endlich zu Blood and Cheese. Jetzt müssen wir endlich drüber reden. Über Blut und Käse, wir sind ja hier bei Blut und Kultur. Und über Blut und Käse reden. Warum Blut und Käse? Ich finde das ganz auch schon wieder sehr cool an Fire and Blood. Fire and Blood ist ja aus Überlieferungen zusammengesetzt. Und in den Überlieferungen weiß man nicht, wie die Attentäter hießen. Man weiß es nicht. Aber man hat ihnen...
Man weiß, der eine ist... für Käse für Milch verantwortlich? Was war das denn?
Der was?
Warum nennt man ihn Käse?
Weil
Ach, nee, Käse wegen Ratte, wegen
ja,
genau, Käse
aber
wegen
in
Ratte,
der Serie,
aber Metzger und deswegen Blut.
Ja, genau, aber in der Serie zeigen sie ihn, wie er Käse frisst. In seiner Introduction. Dann sitzt er da und isst ganz und schmatzend auch laut Käse. Und damit sie wenigstens da noch einen Hint drin haben. Aber es macht für die Serie natürlich keinen Sinn, dass das jetzt, dass diese Überlieferung da existiert. Das ist ja im Nachhinein dazu gedichtet. Deswegen redet niemand von Blut und Käse. Blut, weil ehemaliger Metzger, dann Goldcloak und ich glaube in der Vorlage sogar ehemaliger Goldcloak. Also schon wieder...
Fuck the Hightowers.
Ja. Aber hier ist er immer noch Goldcloak. Und dann eben gerne zu Diensten für Aemon Targaryen, aufgeheißt von The White Worm. In der Vorlage war es, glaube ich, auch nur, in Anführungsstrichen, White Worm, die zwei losgeschickt hat, aber man weiß nicht, in wessen Auftrag. So, ja. Und das ist halt so das Ding, die Serie positioniert sich ja hier wieder, wie an so vielen Stellen, die in der Vorlage unklar sind und frei für Spekulationen, wie zum Beispiel hier der Ex-Mann von Rhaenyra, der ja seinen Tod vorgetäuscht hat, der gilt ja in der Historie als tot. Aber natürlich steht die Theorie im Raum, ob der nicht seinen Tod einfach vorgetäuscht hat, um ein anderes Leben führen zu können. Und die Serie legt sich hier dann doch fest. Und so ähnlich ist es bei Blut und Käse. Die werden sich dann auch an vielen Stellen festgelegt. Aber es werden auch keine Namen genannt von den beiden, ne? So, und dann nennen wir sie halt jetzt auch wieder, wie die Geschichte in dieser Welt, Blood and Cheese. So, und Blood and Cheese schleichen durch die Abwasserkanäle. Und ich war selber ein bisschen überrascht, wie aufwendig das alles war. Also auch das sieht man im Behind the Scenes. Ich habe nur Momente davon überhaupt reingeschnitten. Die haben ein riesiges Becken gebaut, in dem das Wasser durchfließt und dann wieder zurück gespült wird und nochmal durchfließt. Also ein ewiger Kreislauf. Ein Set, ein Abwasserset, das die ganze Zeit durchläuft. Dann können einfach Menschen da durchlaufen und es sieht halt echt aus. Es sieht unglaublich echt aus, aber es sind das Holzbauten, die mit Planen ausgelegt sind und sowas. Ich fand es auch ganz schön, dass Alan Taylor dann auch in dem Behind the Scenes erzählt hat, wie er sich dafür an dem einen Film orientiert hat, an dem sich jeder Filmemacher orientiert, wenn er was in Abwasserkanälen macht. Weißt du, welcher Film noch? Der dritte Mann, The Third Man.
Ah, ja.
Hast du den schon mal gesehen?
Ich hab das Video gestern gesehen.
Aber hast du den schon mal gesehen, The Third Man?
Ja, klar.
Oh, ich liebe den. Der ist so ikonisch. Also Sin City gäb's ohne den nicht, ey.
Fand's auch krass, ich musste da selber dran denken, dass du gestern auf Sophie's Choice reingebracht hast.
Ja, das war notwendig.
Da musste ich auch dran denken.
Das war notwendig, weil im Endeffekt geht's ja in der Vorlage noch mehr darum als hier. Also wo sind die Unterschiede? Die Unterschiede sind, hier müssen die beiden improvisieren. Sie wollen Aemond ist nicht da. Sie sehen aber ein anderer.
Das war ja der eine Satz. Wir haben ja nur gesagt, dass sie nur einen Satz und der zweite Satz.
Sun for Sun.
Ich will Aemond Targaryen.
Ja, aber sie sagen dann a Sun for Sun, he said. Sagen sie.
Ach so, nein, aber ich meine, weil wir haben gar nicht gesagt,
ihr
was
einer
für ein Satz.
Okay.
Rhaenyra
ja, ach so, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Okay.
Das ist wichtig für die Information.
Ja, das war das, was sie wollte. Aber das ist ja nicht das, was sie kriegt. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und dann ist halt dieses Sun for Sun und die zwei in ihrem Wahn mit, wir werden sonst nicht bezahlt, improvisieren jetzt. Und dann kommt es zu dieser Szene, bei der man natürlich dann auch ein bisschen vielleicht auch die Logik abgleichen muss. Ey, ihr hättet jetzt auch einfach nachschauen können, wer der Junge ist. Da muss die Mutter mit dem Finger auf niemanden zeigen. So. Aber okay. das ist das, was in der Serie passiert. Und ich behaupte, für das, was da passiert, für den Kinosaal hatte es funktioniert. Für all die Leute, die nie die Vorlage gelesen haben.
Für mich hat es richtig krass
oder funktioniert. Oder? Ja. Auch mit den Geräuschen, also die Geräuschkulisse, sehr geschickt inszeniert.
Also generell, das Sound-Editing und das hat richtig viel Sound-Design. Meine Fresse, auch noch, wie das Schneiden über in die Streicher geht. Das ist.
Das fand ich am geilsten eigentlich, wie die Streicher diese verstörende Musik die ganze Zeit aufbauen, wie es auch die ganze Zeit regnet und das Licht über die Wände huscht und so. Das ist wirklich eine sehr beängstigend oder furchterregend inszenierte Szene. Unangenehm, hoch drei.
Gleichzeitig, ich meine, die Musik war sowieso schon furchterregend, aber als der Junge geköpft wird, hören sich die Streicher sogar an, wie etwas, was den Kopf entfernt.
Ja. Mir ist auch nur eine einzige Szene in Game of Thrones übrigens aufgefallen, die so ähnlich war mit der Musik. Also wo die Streicher quasi durchdrehen. Nur eine. Es gibt vielleicht mehr, aber mir ist nur eine eingefallen. Als Arya Stark zu sich kommt in King's Landing, nachdem alles verbrannt wurde. Und sie so ein kleines Holzpferd in der Asche entdeckt, das weiße Pferd entdeckt und so weiter. Da ist die Musik sehr ähnlich. Also das größte Massaker, das in Game of Thrones je passiert ist, hat eine ähnliche Musik wie dieses, in Anführungsstrichen, kleinste Massaker, das je passiert ist. Das fand ich auch ganz interessant, dass es da einen Abgleich gibt in der Musik. Aber sonst ist mir keine Parallele in der gesamten Game of Thrones Welt vorgekommen. Und das ist ja immer so bei Game of Thrones. Wenn Javadi mal ein bisschen ausreißt, ne, wenn auf einmal ein Klavier spielt, weißt du, oh, irgendwas ist anders als sonst.
Mhm.
Und wenn auf einmal die Streicher so komisch spielen, wird allen Leuten im Kino mulmig, obwohl sie keine Ahnung haben, was passiert. Die meisten zumindest nicht.
Ja, also für mich hat es mega funktioniert.
Ja, eben.
Also es war krass effektiv. Ich fand es halt auch krass, dass, ja, wenn sie zum Schluss reinrennt und wir sehen Alicent, erstens, sie schnackselt schon wieder. Mhm. Und zweitens, dass sie jetzt genau erfährt, was gerade passiert ist. Ich meine,
aber wie leidenschaftlich, ne? Also es war ja, wenn du überlegst, weißt du noch die Szene mit Viserys? Als Viserys sich auch so ekelhaft von ihr runtergerollt hat.
Yeah.
Dieses, ich erfülle jetzt meine Pflicht als Königin, weil er der König ist. Und das hier ist ja Leidenschaft auf einmal. Etwas, was sie so stark immer verbirgt. Und in dem Moment, wo der Sex aufhört, du erinnerst dich, reden sie über das Scheißwetter. Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Ein kleines Kind, das zu den Eltern reinkommt und sie erwischt. Und es wird einfach weggetan, es wird auch nicht kommentiert. Helena hat ja andere Probleme, als das zu kommentieren oder überhaupt zu bemerken. Das ist so egal in diesem Moment. Aber ich hatte dich unterbrochen, was wolltest du sagen?
Ja, ich fand es einfach krass, dass die letzte Season ging da einfach mit der Nachricht aus vom kleinen Luke, aus der Sicht von Rhaenyra. Und gerade haben wir aber Empathie für Alicent aufgebaut, die selber ihre Jungs nicht unter Kontrolle hat, sich ja sogar auf ein Gespräch mit ihrem Papa eingelassen hat. Und das hat sogar, ich traue ihm trotzdem nicht. Also ich weiß nicht, ob die sich wirklich näher kommen. Das ist so eine Sache, die ich hinterfrage.
Wer sich näher kommt? Cole und Alicent?
Otto Hightower und seine Tochter, Alicent. Weil er ist für mich immer noch der krasseste Opportunist in der Serie. So, also zumindest bis dato.
Aber genau deswegen hätte ich gesagt, kommen sie sich näher. Weil das ist opportunistisch für ihn.
Ja, aber nicht wirklich. Also so.
Naja, weißt du, was ich bezeichnend fand, ist, als sie da saß und mit ihm geredet hat, ne? Und ihr ihm gesagt hat, wie unvernünftig das von ihm ist, sie zu untergraben. Weil das ja ihren Einfluss auf die Kinder verändert. Da habe ich was im Video gesagt, was ich leider durch den Schnitt nicht auffangen konnte, was mir erst aber im Schnitt aufgefallen ist. Ich habe gesagt, sie stellen eine Augenhöhe her. Und was in der Serie aber an der Stelle tatsächlich passiert ist, er setzt sich hin. Er setzt sich zu hin, er stellt dann wirklich eine Augenhöhe her. Weil er, und dann sagt er, ich habe das so noch nicht gesehen, wie du es gerade gesagt hast. Und du hast recht, das ist strategisch schlauer, so und so zu machen. Ich glaube, so viel Respekt hat er noch nie vor Alicent gehabt wie in diesem Moment. Das habe ich ihm wirklich geglaubt. Und gerade weil er so ein berechnendes Arschloch ist, glaube ich ihm das, dass er hier eine Augenhöhe bewusst herstellt, weil er merkt, dass sie ein Ally ist. Dass er aufhören muss.
Ich fand diesen Schluss krass, dass jetzt Alicent quasi in der gleichen Position ist, in der Rhaenyra am Ende von Season 1 war. Ja. Und das, obwohl diese Episode alles getan hat in ihrer Macht, um uns zu zeigen, Alicent tut es fürchterlich leid, was passiert ist mit Luke. Was das Ganze umso shakespearischer und tragischer.
Weil jetzt sind wir am Ende einer Gewaltspirale, am Anfang einer Gewaltspirale angekommen, die unmöglich wieder aufzuhalten ist.
Ja, jetzt haben beide Seiten haben jetzt die Handschuhe ausgezogen. Ja,
das geht nicht mehr. Also, aber das ist ja auch so schön. Ich meine, vieles an Game of Thrones und jetzt auch hier in House of the Dragon ist eine wunderbare Allegorie auf die echte Welt. Also, warum entstehen Kriege? Gibt es immer nur einen Bösen oder ist das eine Spirale, die du einfach nicht aufhalten kannst? Aus so vielen verschiedenen Gründen, warum Menschen sich hassen. Und hier ist das so. Und gerade weil es Brüder und Schwestern sind, weil sie alle miteinander verwandt sind, ist das ja umso tragischer.
Und persönlicher.
Das, was Viserys wollte, was ihm so leid getan hat, und wir hätten ja das bei dem Plädoyer am liebsten alle geklatscht, warum können die sich denn nicht vertragen? Warum macht ihr das denn nicht? Und weißt du, eigentlich bräuchtest du da so gefühlt, wie bei so vielen Konflikten, bräuchtest du einen Mediator, einen sehr guten Mediator und Menschen, die bereit sind, aufzugeben, nicht an diesem Zorn festzuhalten. Dann könntest du es vielleicht retten, aber das wird halt hier nie passieren. Es wird keinen Mediator geben und es kann nur in einer Katastrophe enden. Wollen wir noch über die Unterschiede von Buch und Film eingehen? Du kanntest es natürlich nicht, aber hast du es dir vielleicht behalten aus meinem Video
noch? Ja, ich habe es mir behalten. Und zwar in der Vorlage, also wenn ich richtig verstanden habe, Alicent ist auch dabei.
Ja, sie muss das ansehen. Ja,
sie muss das mit ansehen. Was, glaube ich, noch heftiger gewesen wäre für ihre Motivation, weil es ist trotzdem was anderes, es nochmal zu hören und wirklich dabei gewesen zu sein, weil da wirst du nie drüber hinwegkommen, allein über das Trauma dabei, das ist ja nochmal ein extra Trauma, das on top dazu kommt. So, Helena wird bedroht und muss sich entscheiden, es gibt nämlich noch ein extra Kind, das noch jünger ist, das hat Maelor sich in die Serie geschafft, genau, und sie zeigt auf den Jüngsten und sagt, nimm den, und sie killen trotzdem den Älteren, sagen dem Kleinen aber, deine Mutter will dich tot sehen, damit das für immer auch kaputt gemacht ist. Ja. Und dann verschwinden sie. Und ich glaube, sie drohen sogar noch mit Vergewaltigung.
Ja, eigentlich, das wollte ich jetzt im Video nicht so explizit, mag ja auch YouTube nicht, wenn man das erwähnt, so doof es klingt. Aber ich wollte nicht noch einen draufsetzen, so wie die Vorlage. Ja, sie drohen damit, das kleine Mädchen zu vergewaltigen und alle umzubringen. Also wirklich so, also eigentlich ähnlich wie in Sophie's Choice, du hast halt nur die Wahl zwischen der absoluten Katastrophe und der kleinen Katastrophe oder der kleineren Katastrophe. Und jeder normale Mensch, der vor dieser unmöglichen Entscheidung stehen würde, müsste sich ja dann trotzdem, sofern er dazu in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen und nicht komplett in Panik zu verfallen, muss sich ja dann für die kleinere Katastrophe entscheiden, aus einem so perfide, es klingt, logischen Gesichtspunkt. Aber das ist natürlich, das macht das alles noch schlimmer. Also da gebe ich auch jedem recht, da gebe ich Alpa recht, da gebe ich Jonas recht, da gebe ich Skinja recht, ich gebe jedem recht, das ist eigentlich schlimmer. Aber es ist auch deutlich kalkulierter. Also das war ja in der Vorlage wirklich, da sind die zwei Typen rein, um das zu machen. Die hatten gar kein anderes Ziel. Ich würde sogar behaupten, die hatten nicht mal Aemon Targaryen als Ziel. Und das würde für die Serie wieder keinen Sinn ergeben. Weder das White Worm das befiehlt, noch das Daemon oder das befiehlt oder Rhaenyra das befiehlt. So, während in den Geschichtsbüchern alles ein bisschen klarer ist und bösartiger und kalkulierter von allen Parteien, aber die Serie ja sehr darin bemüht ist, dass er selbst für eine Alicent Hightower und selbst für eine Rhaenyra an vielen Stellen immer wieder Sympathie und Empathie empfinden, selbst für einen Daemon das empfinden. Und ich glaube tatsächlich, dass das besser zur Serie passt, aber schwächer ist als die Vorlage, ja. Aber es passt besser zur Serie, ist im Moment mein Bauchgefühl. Aber ich glaube, man hätte es einfach noch besser machen können, wenn einfach Alicent mit im Raum gewesen wäre. Ich mag ja so eine Spiegelung vom Schluss. Ich mag das sehr, aber ich glaube, wenn sie dabei gewesen wäre, wäre das noch viel traumatisierender für sie als Figur.
Ja, dann wäre das mit Abstand der traumatisierendste Moment, glaube ich, in ganz Westeros, den wir on screen gesehen haben.
In House of the Dragon meinst du?
Nee, ach so, du meinst zusammen mit Game of Thrones.
Ach so, echt jetzt? Ja, ich finde da Red Wedding immer noch schwer zu toppen.
Ja.
Schwer zu toppen. Weißt du, der Vorteil von der Red Wedding ist ja, das sind alles Hauptfiguren, die für dich gerade sterben. Das sind ja wirklich Figuren, mit denen du bist seit 4 Seasons groß geworden. Und, ach stimmt, das war in der 3. Season. Und wie heißt der Junge nochmal? Jaehaerys war es, glaube ich, der stirbt. Jaehaerys ist ein Junge, den du zweimal gesehen hast. Und das zweite Mal war in dieser Folge. So.
Ja, aber es ist halt ein Kind.
Ja, klar, ich meine, das macht's heftig, keine Frage.
Das war so ähnlich wie, ich will den Vergleich jetzt nicht ziehen, aber für mich das Verstörendste in ganz The Walking Dead war die Episode, wo Carol ist eine der besten Episoden. Ja,
mit den Kindern unterwegs ist. Jedoch ist
eine der highest rated.
Mit den Kindern unterwegs ist. Genau. Eine der besten Folgen, ich bin komplett bei dir.
Ja, und Look at the Flowers. Das ist ja so der Satz, der danach Seriengeschichte geschrieben hat. Wenn sie das kleine Mädchen, die...
Ja, verrat nicht so viel, das ist eine fantastische Folge. Schaut Walking Dead diese Folge. Ich weiß nicht, ob man die losgelöst
The Grove heißt sie. The Grove Season 4. Mhm. Ich glaube Folge 14.
Dass du das so genau weißt.
Ja.
Aber das ist wirklich eine der besten Walking Dead Episoden, da bin ich komplett bei dir.
Ja. Ich war danach fertig. Ich war danach fertig. Ich saß mit meinem Kumpel da und ich so... Oh shit.
Nee, das ist schon krass und das hätte man auch machen können. Eine interessante Implikation hat es alles aber noch. Dadurch, dass Alicent nicht da war und stattdessen ihrer Leidenschaft nachgegangen ist und dadurch, dass ein gewisser Cole, Kristen Cole, dabei war, statt Wache zu stehen als Kingsguard.
Wird das Konsequenzen für ihn haben?
Es muss nicht mal Konsequenzen haben, aber das muss doch aufs Gewissen schlagen von beiden Figuren.
Und es können Fragen gestellt werden.
Das kommt noch dazu. Also es macht zumindest was mit beiden Figuren, dass sie das eben nicht gesehen haben. Es aber hätten,
um einen beliebten YouTuber zu zitieren, nichts geschieht zufällig.
Ist ja wirklich beliebt, ich weiß nicht. Aber danke für das Kompliment. Aber stimmt, du hast recht, solche Sachen passieren nicht zufällig. Daran hat sich was dabei gedacht, aber man kann sie auch genau deswegen kritisieren, ob sie richtigen Gedanken waren. Ich finde sie aber nicht so schlecht, wie manche jetzt tun. Und all die das sagen, sind ja immer die, die nicht das Original kennen.
Ja.
Muss man immer dazu sagen. Und wie gesagt, das Original liest sich auch ein bisschen nüchtern. Also die Geschichte ist halt sehr viel intensiver. Okay, wir werden das weiter verfolgen in den nächsten Folgenbesprechungen. Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben endlich Merch, dazu gibt's einen Link unten. Wir haben ein Deadpool-Screening in München im Juli. Das hatten wir letzte Podcast-Folge auch schon viel erzählt. Jetzt haben wir heute so viel erzählt, dass ich das nicht weiter vertiefen will. Ihr findet alle Infos dazu auch unten in den Shownotes, nicht Videobeschreibung, Entschuldigung.
Ist okay.
Langer wenn ihr die anderen, ich bin in der Tonkabine heute ausnahmsweise, deswegen klinge ich zwar besser, aber ich bin auch schon
zweieinhalb Stunden am Start, ey.
Also ihr hört jetzt wir haben gefühlt eine Stunde Vorgespräch gehabt, muss man dazu sagen. Das kommt einfach dazu zu der Zeit, die ihr gerade hört. Ich kriege keine Luft mehr. Ich möchte mich nur noch verabschieden. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier weitergeht und House of the Dragon weitergeht, vergesst nicht, zu uns zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne. Wenn es euch besser gefallen hat als Blut und Käse, sowieso liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es einfach. Und es gibt ein ganz einfaches Schlusswort für so eine Geschichte, nämlich
Valar Morghulis.
Valado Harris.